Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Und wir reden heute Morgen über etwas, das ein Viertel der Deutschen betrifft, nämlich psychisch krank zu sein. Damit meine ich nicht Stimmungsschwankungen, die wir sicherlich alle erleben, sondern wir reden von behandlungsbedürftigen Zuständen. Viele von ihnen sind immer noch tabuisiert und werden verdrängt. Angststörungen, Burnout, Depressionen. Wie können wir unsere Psyche schützen? Das fragen wir heute Vormittag hier bis 11 Uhr und tun das aus Anlass des Internationalen Tages der seelischen Gesundheit heute und auch dem Start einer bundesweiten Aktionswoche. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Was sind Ihre ganz persönlichen Erfahrungen, auch gerne in Ihrem Umfeld, der Umgang mit psychischen Krankheiten und vielleicht auch das, was Sie persönlich durchgemacht haben, was Freunde, Eltern, Bekannte durchgemacht haben und wie man sich vielleicht auch schützen kann, wie man präventiv vorgehen kann. Es geht uns um behandlungswürdige psychische Zustände, um Krankheiten, die sehr viele Menschen betreffen. 18 Millionen Deutsche sind jedes Jahr betroffen und 5 Millionen davon sind pro Jahr akut behandlungsbedürftig. Und übrigens, psychische Erkrankungen sind der Grund von 42% von Frühverrentung. Und die WHO sagt es auch, Depression als Krankheit wird in 10 Jahren die Volkskrankheit Nummer 1 auf der Welt sein. Also ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft, was aber immer noch einer gewissen Tabuisierung unterliegt. Wir reden offenbar nicht allzu gerne darüber, im privaten Bereich vielleicht schon mal, aber im beruflichen zum Beispiel Umfeld kaum. In den Medien wird es sicherlich immer mehr. Wir tun das auch heute Vormittag unter anderem mit Iris Haut. Sie ist Psychiaterin, sie ist Chefärztin am Alexianer St. Josef Krankenhaus in Berlin-Weißensee. Das ist die größte psychiatrische Klinik in der Hauptstadt und jetzt hier heute Morgen im Studio bei uns. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind und mit uns hier auch Fragen und auch Erfahrungen teilen in diesen nächsten 2 Stunden bis 11 Uhr. Und mit Uwe Haug sind wir verbunden im schönen Schwäbisch Hall über Internetleitung. Er ist Autor und Betroffener. Er hat gleich 2 Bücher geschrieben. Eins heißt Depression abzugeben. Und das andere, lieber Papa, bist du jetzt verrückt? Das ist ein Briefwechsel mit seiner Tochter über seine Erkrankung und den Umgang damit. Schönen guten Morgen, Herr Haug. Gerade war er noch da, sicherlich kommt er gleich wieder zurück. Internetleitungen sind manchmal nicht so ganz zuverlässig, aber Frau Haut ist ja zum Glück hier im Studio direkt bei mir. Wir fangen also einfach an und reden darüber, was eigentlich an Ihrer Klinik in Berlin-Weißensee genau passiert. Wen nehmen Sie auf?
Also wir nehmen alle Menschen ab 18 bis zum hohen Alter auf. Und von den Krankheitsbildern haben wir natürlich auch in erster Linie depressive Patienten, Angstpatienten, aber auch Patienten mit Suchterkrankungen, mit Psychosen bis ins hohe Alter, auch mit Demenzerkrankungen. Und unser Prinzip ist eigentlich zu sagen, stationäre Aufnahmen nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Ich bin ein großer Befürworter von Tageskliniken. Das ist für die Patienten auch viel komfortabler, morgens statt zur Arbeit in die Klinik zu kommen, 8 Stunden Therapieprogramm zu haben und dann wieder in den Alltag zurückzugehen.
Warum ist das gut?
Weil man das Prinzip, Therapieprinzip und Alltagsprinzip jeden Tag zusammengebunden hat und sozusagen, was man in der Therapie besprochen, gelernt hat, gleich in den Alltag umsetzen kann und die Probleme des Alltags gleich wieder in die Therapie bringen kann. Aber es geht natürlich nur bei Patienten, die das auch noch können. Es gibt ja auch Zustände, wo jemand so depressiv ist, so antriebslos ist oder eben auch suizidal, lebensmüde Gedanken hat. Da geht natürlich Tagesklinik nicht.
Gibt es auch welche, die gegen ihren Willen bei Ihnen sind?
Einige Prozent unserer über 4000 Patienten sind gegen den Willen da und das ist ja häufig dann so, entweder bei Psychosepatienten, die also auch gar nicht einsehen, dass sie selber erkrankt sind, aber manchmal auch bei depressiven Patienten, die eigentlich mit dem Leben abgeschlossen haben und sich nicht helfen lassen wollen.
Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, natürlich Suizide. Also da wird ja immer wieder gesagt, dass 90% der Suizide in Deutschland eigentlich auf psychische Krankheiten zurückzuführen sind.
Ne?
Und keine Handlungen sind aus einer Verzweiflungssituation heraus, die man reflektiert, sondern wirklich, weil man krankheitsbedingt belastet ist. Ja? Ist das so? Ja?
Das ist so. Und viele der Patienten, die sich dann das, Menschen, die sich das Leben nehmen, haben Depressionen, zum Teil auch suchterkrankte Psychosen. Aber ein Großteil dieser 90% sind Patienten mit Depressionen.
Und wie genau läuft die Therapie ab? Vielleicht können wir es mal an einem Beispiel erzählen, an einem Krankheitsbild.
Also wichtig ist zunächst mal natürlich auch eine Diagnostik zu machen, das heißt also die Symptome aufzunehmen, die Vorgeschichte aufzunehmen, aber auch eine körperliche Diagnostik. Es kann auch sein, dass jemand eine Schilddrüsenunterfunktion hat und deswegen antriebslos ist und depressiv ist oder Medikamentennebenwirkungen. Also auch die körperliche Seite muss angeschaut werden, Bildgebung vielleicht sogar gemacht werden.
Gibt es dann immer wieder Fälle, wo Sie dann Menschen auch nach Hause schicken und sagen, bei uns sind sie gar nicht richtig, weil eben das eine ganz klare pharmakologischen Grund hat, dass es ihnen so geht?
Oder? Also einen internistischen Grund, ja. Das behandeln wir aber mit. Das behandeln wir aber dann mit, beziehungsweise holen dann auch Internisten und Experten dazu. Und wenn die Diagnose aber steht, dass es eine Depression ist, die man nochmal unterteilt in leichtere, mittlere, schwere und schwere Depressionen, dann gibt es nach den Leitlinien, das ist also sozusagen internationale Vereinbarung aus vielen Studien heraus, zwei Behandlungsmöglichkeiten, also Hauptbehandlungsmöglichkeiten. Das eine ist die Psychotherapie, die steht absolut im Vordergrund.
Gibt's also sprechen, reden.
Sprechen, genau. Und das andere, wenn eine mittelschwere oder bei schweren Depressionen müssen auch dann antidepressive Medikamente gegeben werden, um auch oft den Patienten erstmal sprachfähig zu machen, aus seiner Starre, aus seiner Leere, aus seiner Antriebslosigkeit herauszuholen.
Also manchmal eine Kombination aus allem?
Ja, ja, gerade bei schweren ist eine Kombination. Und dann gibt es noch zusätzliche Dinge, also Sport und Bewegung hilft gut, Entspannungsverfahren helfen gut, Achtsamkeitstraining hilft gut. Also sozusagen zusätzliche Angebote, je nach individuellen Wünschen, die auch noch unterstützen, aus dem depressiven Tief herauszukommen.
Wie lange dauern dann solche Therapien?
Also im Durchschnitt so 4 bis 6 Wochen
stationär. Das sind dann stationäre Therapien, ja. Und Tageslinien kann dann schon etwas länger dauern?
Durchaus, ja.
Und am Ende so einer Therapie, was steht dann?
Wichtig ist natürlich, dass die Symptome zurückgehen, also dass die Antriebslosigkeit und die schlechte Stimmung weg ist. Aber auch wichtig, die Konflikte oder auch die Situationen, die dazu geführt haben, dass man dann letztlich als Auslöser in die Depression gerutscht ist, zu kennen und natürlich neue Bewältigungsstrategien zu lernen, die gesünder, achtsamer mit sich umgehend sind.
Das heißt, es geht auch um die Veränderung des eigenen Lebens?
Immer. Häufig, ja. Häufig.
Ja. Das heißt, man hat selber auch eine gewisse Mitverantwortung für seine psychische Krankheit? Kann man das so sagen? Weil es gibt ja auch genetische Gründe, ne?
Ja, also heute sagt man genau, also genetische Gründe gibt es und es gibt eine Vielzahl von Genen, die verantwortlich sind. Aber wir wissen heute, dass diese Gene nur zum Tragen kommen. Also die haben so Schlafmützchen auf und diese Schlafmützchen springen eigentlich nur ab und werden die Gene sozusagen aktiv angeschaltet. Erstens, wenn es in der Lebensgeschichte schwere Situationen gab, Traumatisierungen gab, aber auch natürlich, wenn in der Hier-und-Jetzt-Situation Auslöser sind. Das kann akuter, heftiger Stress sein, also zum Beispiel plötzlicher Tod des Partners oder aber auch chronischer Stress. Und chronischer Stress am Arbeitsplatz, im familiären Kontext ist ja ein häufiges Phänomen. Und das ist wichtig natürlich, dass wir auch gemeinsam mit dem Patienten schauen, wie kann ich in Zukunft mich da schützen und Stressmanagement machen.
Welche Rolle spielt Corona? Die Situation, die Isolation, das Abstandhalten, die Berührungsarmut?
Also im Moment ist das in der Klinik noch nicht so merkbar. Am Anfang des Lockdowns hatten wir viele Anrufe mit besorgten Bürgern, die ja noch nicht psychisch krank waren, aber die einfach beraten werden wollten. Aber ich denke, das wird jetzt auch, wenn die zweite Welle sozusagen entsteht und auch die ökonomischen Folgen dann kommen werden, werden wir es deutlich merken.
Also Arbeitsplatzverlust zum Beispiel, genau. Oder Angst davor zumindest.
Genau, ne? Genau. Also die ersten Studien gibt es aus China, die waren natürlich die ersten, die davon befallen waren. Und da ist es deutlich, dass Depressionen und Angststörungen und posttraumatische Belastungsstörungen deutlich angestiegen.
Aber da gibt es bisher noch keine verlässlichen Zahlen oder Forschungen in Deutschland.
In Deutschland gibt es jetzt einige Forschungen, aber noch keine verlässlichen Zahlen.
Und in Ihrem Krankenhaus können Sie es auch noch nicht genau sagen, dass es da jetzt da schon eine spürbare Welle geben könnte in dieser Corona-Zeit. Ihre Erfahrungen interessieren uns. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Auch vielleicht auch in Ihrem Umfeld, was Sie dort erlebt haben, wie Sie vielleicht auch Menschen helfen konnten. dann schreiben Sie uns auch gerne, wenn Sie uns nicht anrufen wollen, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und ein Mann, der das durch hat, einer von Millionen von Menschen, der aber auch gleich zwei Bücher dazu geschrieben hat. Vielleicht hilft das ja auch, darüber auch zu reden, auch hier in der Sendung zu reden, darüber auch Bücher zu schreiben, nämlich ist Uwe Haug, IT-Experte. Jetzt hoffentlich wieder mit uns verbunden. Haug, Sie hören mich?
Ich bin da.
Wunderbar.
Guten Tag.
Es könnte immer wieder passieren. Bei so Internetleitungen, die sind oft schwer in Benutzung. Manchmal könnte es sein, dass sie uns wieder verloren gehen, aber dann wählen wir sie einfach wieder an. Das kriegen wir hin. Sie haben zwei Bücher geschrieben, Depression abzugeben. Schöner Titel. Da ging es tatsächlich um Ihre Depression und abzugeben. Ja, da sind wir schon mittendrin eigentlich in der Frage, wie man eine Depression los wird. Hat dieses Buch Ihnen geholfen?
Also es hat mir auf jeden Fall geholfen, weil das im Kontext war dessen, dass ich mir selbst meine Krankheit, man muss schon sagen, über Jahrzehnte nicht eingestanden habe und durch die Klinikaufenthalte gelernt habe, dass Sprechen oder darüber reden mir am meisten hilft. Und das Buch war eine Reflexion eigentlich, die mir wirklich sehr geholfen hat.
Bei Ihnen ging es ja so weit, dass Sie einen Suizidversuch gestartet haben.
Richtig, also ich habe von der Diagnose her danach bekommen, schwere wiederkehrende Depression und eine Angststörung. Und das Ganze war, in dem Kontext war es, ich will nicht sagen beruflicher Stress, aber es war eine berufliche Situation, die mich da wohl getriggert hat.
Was war der Auslöser?
Ein Gespräch darüber, weil man bei mir quasi Symptome erkannt hatte, die ich selber noch nicht wahrhaben wollte und so ein sogenanntes BEM, also Wiedereingliederungsmanagement-Gespräch machen wollte. Und das lief nicht so optimal, sagt man so, und hat dann eben dazu geführt, dass für mich Regeln aufgestellt wurden. Und ein Brief, der dann kam, hat mich wohl getriggert.
Und Sie haben sich nicht versucht, gleich Hilfe zu holen?
Ich habe ja, also das muss man, leider muss ich das eingestehen, ich habe bis zu dem Zeitpunkt für mich selbst diese Krankheit nicht akzeptiert. Ich hatte zwar im Vorfeld schon eine Diagnose einer Depression gehabt, also im Sinne einer Erschöpfungsdepression, aber das war für mich mehr so eine Art Aushängeschild, um manche Schwächen zu erklären. Aber die Krankheit akzeptiert habe ich erst nach dem Suizidversuch.
Also der Suizidversuch war der Auslöser zu bemerken, das ist jetzt tatsächlich eine Depression. Das ist der Moment, wo ich mir helfen lassen muss.
Richtig, wobei da, also an dem Tag danach war es noch immer nur der Wille, in die Klinik zu gehen, weil ich wollte mich suizidieren, das kann nicht sein, ich brauche Hilfe. Da war es noch nicht die Erkenntnis. Die Erkenntnis ist jetzt in den ersten Wochen in der geschlossenen, auf der offenen Station entstanden eigentlich.
Und welche Rolle hat Ihre Familie gespielt? Also ich freue mich ja, wir sind ja verabredet, so in einer Dreiviertelstunde telefonieren wir auch noch mit Ihrer Tochter Katja, mit der Sie Briefe ausgetauscht haben und sie veröffentlicht haben in dem Buch Lieber Papa, bist du jetzt verrückt? Da war sie, glaube ich, so 13, 14 Jahre alt, ne? Als dieser Briefwechsel begann. Genau. Jetzt ist sie 18. Und Sie haben versucht, offenbar Ihre Familie, das kann man im Buch nachlesen, erst einmal was vorzumachen. Warum haben Sie die Familie nicht eingebunden?
Naja, um ganz ehrlich zu sein, war schon ein bisschen das klassische Klischee des Mannes, der halt sowas nicht hat, der halt so stark und die Familie unterstützen muss und dafür sorgen muss, dass alles gut geht. Wir hatten leider situationsbedingt die Aufteilung, wie man sie kennt, also die Frau ist zu Hause, der Mann geht arbeiten, wir konnten es nicht anders arrangieren, was wir eigentlich wollten. Und ich war halt derjenige, der dann immer dann versuchte, die Leistung zu bringen. Und dann darf ich natürlich keine Schwäche zeigen, weil ich muss ja funktionieren.
Ja, also Sie hören es vielleicht schon, Frau Haut stimmt schon sozusagen zu. Mhm. Genau eines der weit verbreiteten Phänomene, dass man psychische Krankheiten als Schwäche abtut.
Ja, absolut. Mhm. Und dann kommt noch, wie Sie richtig sagen, Herr Haug, dieses Rollenklischee dazu. Als Mann darf man sowas nicht haben. Deswegen gehen wir davon aus, dass Depressionen bei Männern häufig wirklich nicht diagnostiziert werden oder unterdiagnostiziert. Wenn man sich die Statistiken anguckt, sind ja die Depressionen, die diagnostiziert werden, 2/3 Frauen, 1/3 Männer. Und dann fragt ja jeder, woher kommt das? Und ein Grund mag sein, dass das genauso ist wie bei Ihnen, dass die Diagnose dann erst ganz spät gestellt wird.
Und wie ist das zu erklären, dass das nicht akzeptiert ist, dass man eine psychische Krankheit offenbar in, sag ich mal, der Öffentlichkeit immer noch erklären, rechtfertigen und manchmal auch verstecken muss? Ja, was ist Ihr Eindruck? Hat sich da also, ist das eine Frage Ihres persönlichen Umfelds oder Sie haben ja sicherlich auch schon einige Gespräche geführt, auch mit anderen Betroffenen?
Sag mal so, ich glaube, also es ist zum einen immer noch dieses Stigma, dass ein psychisch kranker Mensch in irgendeiner Form gefährlich sein könnte. Also das merke ich vor allem immer dann, wenn gerade wieder irgendwelche entsprechenden Geschehnisse sind, irgendwelche Attentate oder irgendwas, kommt sofort hinterher die erste Diagnose, der hatte bestimmt Depressionen, der hatte bestimmt eine psychische Krankheit. Und zum anderen auch immer noch dieses, ich weiß nicht, also Ich habe es gemerkt, dass die Medien eigentlich mittlerweile doch relativ offen damit umgehen und es öfter mal thematisieren. Aber sobald es in den privaten Kontext geht, wo ich dann mit persönlichen Kontakten zu tun habe, da scheint immer noch so eine Riesenhemmschwelle zu sein, weil das immer noch das Gefühl von Schwäche darstellt oder das Gefühl von Gefährlichkeit darstellt.
Ist auch ein Test für Freundschaften, oder?
Definitiv. Also ich muss sagen, es hat meinen Freundeskreis gut gefiltert. Also das, aber es war jetzt nicht unbedingt negativ zu sehen, weil diejenigen, die dann da geblieben sind, das waren die, die wirklich auch echte Freunde waren. Und das andere waren eben die guten Kumpels, die aber nur dann da sind, wenn es dir gut geht.
Was können denn Freunde, was kann denn die Familie eigentlich tun? Was ist ihre Erfahrung? Wie weit können die ihnen helfen?
Also ich sage immer, weil viele mich auch fragen, was soll ich denn tun? Mein Bekannter, mein Freund hat das. Ich sage immer, eigentlich gar nicht viel. Es ist einfach dieses Gefühl zu haben, da ist jemand, der für dich da ist, auch wenn es dir schlecht geht. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man da irgendwie handeln müsste unbedingt. Also natürlich, wenn man das Gefühl hat, da ist jemand mit psychischen Problemen und will es nicht wahrhaben, ist es immer gut, wenn man es schafft, irgendwie ihn zum Beispiel zum Hausarzt zu kriegen. Aber das sind immer so Ansprüche, das ist halt nicht unbedingt so einfach. Aber das Gefühl zu haben, da ist ein Mensch, dem kann ich meine Schwäche zeigen, mit dem kann ich über meine Schwäche reden. Das ist eigentlich das Wertvollste.
Frau Haut, was sagen Sie, wie wichtig ist das Umfeld für den Kranken?
Absolut wichtig, im Sinne, genau wie Herr Hauks gerade gesagt hat, Verständnis, dabei bleiben, liebevoller Umgang. Aber eben auch, ganz richtig, wenn jemand selbst keine Einsicht hat, auch nachdrücklich Gespräche führen nach dem Motto, ich mache mir Sorgen, du hast dich verändert, du hast dich zurückgezogen, du schläfst so schlecht, könnte es sein, dass mit dir irgendwas da auch psychisch ist und lass uns nochmal zusammen zum Hausarzt gehen. Also dann auch ein nachdrückliches Angebot machen.
Da ist man natürlich vorsichtig, ne? Man will ja nicht übergriffig sein. Ne? Das ist ja immer dann schwierig, da eine Balance auch herzustellen.
Liebevoll,
ne?
Nachdrücklich.
Ja. Wir wollen gerne auch von Ihren Erfahrungen wissen. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und eine Sache müssen wir noch klären, weil wir den Begriff Depression jetzt einfach hier so verwendet haben, ohne ihn eigentlich etwas genauer zu definieren. Das ist ja ein großer Überbegriff, glaube ich, ne, Frau Haut. Vielleicht können wir das versuchen, mal ein bisschen genauer auch einzuordnen. Was fällt unter den tatsächlich, sage ich mal, klinisch anerkannten Begriff der Depression?
Also nach der internationalen Klassifikation bedeutet es, dass man drei Kernsymptome hat. Das ist die depressive Verstimmtheit, das ist die Antriebslosigkeit und die Freudlosigkeit. Und dann kommen noch andere Symptome wie Konzentrationsstörungen, wie Selbstwertzweifel, wie Suizidalität dazu. Und das Ganze, die Symptomatik muss so sein, dass man sie mindestens 2 Wochen hat und dann natürlich auch zu Einschränkungen im täglichen Leben führt. Also nicht diese Stimmungsschwankungen, dass man mal nicht gut drauf ist.
Die wir doch alle haben, oder?
Genau, ja. Sondern genau 2 Wochen diese Kernsymptome plus Symptome.
Das kann man so genau festmachen, ja, an diesem Zeitraum. Ja,
das ist natürlich eine Konvention international, die so festgelegt ist. Aber es ist gut, dass es auch schon nach 2 Wochen festgelegt ist, weil dann geht man auch früher zum Arzt, zum Therapeuten. Und das ist auch was Wichtiges eigentlich, dass das nicht so lange rausgezögert wird wie bei Ihnen, Herrn Haug, sondern dass man rechtzeitig geht, schon die Frühwarnsymptome erkennt und schon da auch versucht, sich Hilfe zu holen.
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Inwieweit bekommt man überhaupt Hilfe, sage ich mal, in einem Land, was unterversorgt ist mit Psychotherapeuten jedenfalls, also mit Psychiatern? Ne?
Ja, also wenn wir international uns anschauen, sind wir nicht so schlecht aufgestellt.
Die Kliniken vielleicht okay, aber was tatsächlich die Praxen angeht und die Wartezeiten gerade für Kassenpatienten?
Ja, der erste Schritt sollte schon oft der Hausarzt sein. Depression diagnostizieren geht auch durch den Hausarzt. Und da muss man schauen, was ist dran? Ist der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie dran, der ja auch unterstützende Gespräche machen kann? Oder muss es die klassische in Deutschland Richtlinienpsychotherapie sein? Da haben Sie recht, da sind immer noch Wartezeiten da. Und es gibt jetzt auch neuere Angebote, die jetzt gerade so im Start sind, die auch Hausärzte durchaus verordnen können, nämlich internetbasierte psychotherapeutische Interventionen.
Darüber reden wir auch unbedingt noch. Gerade in Corona-Zeiten dürfte das, glaube ich, immer wichtiger werden. Herr Haug, noch eine Frage. An wen haben Sie sich als erstes gewendet?
Was ja, gut, medizinisch bei mir war es so, dass natürlich die Probleme, die ich hatte, die habe ich dann zuerst im Hausarzt besprochen. Nur da war halt eben die Einsicht noch nicht da. Aber immerhin der Hausarzt hat dann zumindest schon mal veranlasst, dass ich medikamentös was bekommen habe und dass ich zumindest mal einen Auftrag bekommen hatte, ich soll meinen Psychotherapeuten suchen. Das aber dann eben alles etwas zu spät anfing.
0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer und am Telefon ist Sabine Buchner aus München. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr.
Also ich sehe die Ablehnung von dem ganzen Themenbereich darin, dass erstens die Leute zusammen mit Psychotikern auf einer Station...
Kommen Sie ruhig ein bisschen näher noch ans Telefon, Frau Buchner, wir hören Sie ganz schlecht. Kommen Sie gerne noch ein kleines bisschen mehr.
Ja, jetzt ist besser. Ein bisschen lauter zu reden.
Ja, bitte, bitte.
Also ich sehe die Ablehnung von diesen psychischen Erkrankungen darin begründet, dass sie erstens unsichtbar sind. Schwer einfühlbar, dass viele Leute, die Depressionen haben, sehr weichgespült rüberkommen. Das heißt, sehr übersensibel, nicht besonders kraftvoll. Und unsere Leistungsgesellschaft wird halt was anderes verlangt. Weicheier und Warmdusche und so weiter, das ist halt nicht so angesagt. Und kommen halt viele Leute darüber, also kommen so rüber. Und das andere ist halt, wie kann man Leute, die depressiv oder suizidal sind, zusammen mit Psychotikern auf eine Station sperren? Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich habe das leider erleben müssen.
Sie selbst, oder?
Ja, ich persönlich bin betroffen. Ich habe mich versucht umzubringen, das leider auf Stationen auch, weil eben überhaupt keine Hilfe zu erkennen war. Bei mir handelt es sich halt um eine Suizidalität, die auf äußeren Gründen, ich habe eine schwere Hörschädigung, also fast an Taubheit, Grenzen.
Dann tut es mir leid, dass ich Sie gebeten habe, da nochmal lauter zu reden. Das wusste ich nicht. Tut mir leid.
Ist nicht schlimm. Ich wollte halt nur darauf hinweisen, ich bin damals in eine Psychiatrie gesperrt worden mit Psychotikern. Und auch mein Problem, dass ich damals Medizinstudentin war und eben mit dem Hörschaden versucht habe, Medizin zu studieren, was ich heute einsehe, was nicht geht. Ja? Also studieren schon, aber sich outen, das geht halt nicht.
Und das war Ihr großer Lebenswunsch, Medizin zu studieren, der dann gescheitert
war
ist?
Leider mein großer Lebenswunsch, ja. Ich habe meine ganze Kraft darauf konzentriert. Ich komme aus einer bildungsfernen Familie. Dann noch Armut, dieser Hörschaden, der halt leider sehr hochgradig ist und ja nicht nur eine Hörschädigung ist, sondern auch eine gewisse Schwierigkeiten im Alltagsleben mit der Sprache und überhaupt.
Ja. Ich würde ganz gerne, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, ich würde gerne eine Sache mal weiterreichen tatsächlich an Frau Haut, die ja tatsächlich auch Chefärztin ist an einer wichtigen psychiatrischen Klinik in Berlin. Was das sozusagen gemeinsame Therapien verschiedener, sehr verschiedener Krankheitsbilder auf einer Station oder in einem Bereich angeht, also wie ist es bei Ihnen?
Also, was Sie schildern, Frau Buchner, mit der zusammengesperrt auf einer geschützten Station, es ist natürlich häufig am Anfang ein Problem, weil Kliniken haben oft nur einen ganz kleinen Bereich, der geschützt ist. Und alle Menschen, die gefährdet sind, sie durch Suizid damals, sind dann in diesem kleinen Bereich. Das ist sicher aus dem Erleben, wie Sie es gerade gesagt haben, verständlich ungünstig. Ziel sollte es ja sein, und so ist es bei uns auch, dass man dann, wenn dass ein paar Tage sozusagen man dort ist und auch ein bisschen Vertrauen gefasst hat, dass man dann auf eine offene Station kommt und dass man dann auch störungsspezifisch, wie wir sagen, die Angebote bekommt, die bewährt sind, eine Depression zu behandeln. Und das ist in erster Linie neben der Medikation eben die Psychotherapie. Und das wäre so auch meine Frage an Sie. Haben Sie denn danach auch ambulant noch psychotherapeutisch weitergemacht? Denn gerade mit dem...
Nein, weil dieser Aufenthalt, dieser Zwangsaufenthalt, der war dermaßen gewaltvoll, es war gegen meinen Willen. Ich habe keine Psychose.
Aber Sie haben ja gesagt,
dass... Ich habe einen Burnout gehabt und ich habe da drin niemanden gesehen, der mir in meiner Not irgendwo weitergeholfen hätte. Und ich habe versucht, mich auf Station dann immer umzubringen. Und ich sah nur diesen einen Ausweg, dass ich mitgespielt habe, dass ich die Ärzte von vorn bis hinten belogen habe, um rauszukommen. Und ich war suizidaler, wie ich noch schlimmer dran, wie ich reingekommen bin. Und ich musste alles mit mir selber ausmachen. Und wenn das Sinn dieser Psychiatrie ist, Leute, die eh schon ein Handicap haben, das Leben noch weiter schwerer zu machen, ich verstehe diese Welt nicht mehr. Mhm. Ich verstehe diese Gesellschaft nicht mehr. Ich habe den Glauben,
Frau Bunda, lassen Sie kurz, ja, Frau Bunda, lassen Sie kurz Frau Hort noch mal kurz darauf reagieren.
Das ist sicher eine problematische Lebenserfahrung, die Sie da gemacht haben. Überhaupt keine Frage. Trotzdem würde ich gern noch mal Sie einladen wollen und motivieren wollen. Sie kommen aus München. München hat sehr viele niedergelassene ärztliche und psychologische Psychotherapeuten. Ich würde Sie motivieren wollen, noch mal den Versuch zu machen, einen Psychotherapeuten zu finden und diese Traumatisierung, die Sie gerade geschildert haben, aber auch die gesamten Lebensumstände, die Sie ja auch berichtet haben, noch mal für sich ein Stück besser einzuordnen und auch vielleicht eine Balance finden zu können.
Frau Buchner, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und wichtig ist natürlich auch der Hinweis auf unsere Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Da finden Sie tatsächlich auch Hinweise und Informationen und auch Zugänge, wo Sie sich Hilfe holen können. Da gibt es Informationen von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und auch ein Infotelefon. Und das ist natürlich auch wichtig in diesem Fall, weil immer wieder auch nach Hilfe gesucht wird. Und wie ist der Hilfe- und Informationszugang eigentlich? Also Herr Haug, was ist Ihre Erfahrung? Also wenn man sich informieren möchte, bekommt man schnell und gut Informationen?
Also ich vielleicht noch mal kurz aufgreifen, das Telefonat. Also ich kann bestätigen, dass die erste Erfahrung, in der es geschlossen war, auch für mich ein bisschen traumatisch, aber da muss ich wirklich wieder unter Frau Haut recht geben, da muss man einfach die Geduld haben, bis dann die Stabilität da ist, weil später die offene war für mich dann wiederum sehr hilfreich. Aber was die Information angeht, also ich kann es für mich relativ schlecht beurteilen, weil ich natürlich überhaupt nicht danach gesucht habe, weil ich ja den Bedarf für mich nicht gesehen habe. Meine Frau hat mir dann gesagt, also sie hatte das Gefühl, es gab, also für sie war es wertvoller, dann die Erzählungen von Menschen zu haben, die Krankheit selbst erlebt haben, als die Fachliteratur, weil die Fachliteratur auf einem sehr, sagen wir mal so, abstrakten Level meistens lief. Aber die persönlichen Erfahrungen von Betroffenen, die waren das, was ihr wohl sehr geholfen hat, einfach um zu verstehen, was mit mir gerade passiert.
Frau Hort.
Das aus diesem sehr persönlichen Blick ist sicher hilfreich, auch gerade, als sich gut einfühlen zu können in die Situation. Trotzdem würde ich gerne nochmal auch werben dass man auch Informationen im Internet finden kann. Und zwar hat die Deutsche Depressionshilfe eine sehr gute Website. Und ich würde auch nochmal werben für die Website psychenet.de. Die haben auch sehr viel Informationen. Die haben auch so kleine Filme dazu, wo Betroffene über ihre Situation berichten. Und das kann sowohl denjenigen, der jetzt sucht und noch nicht so richtig weiß, was habe ich denn eigentlich, aber auch für die Angehörigen sehr hilfreich sein.
Also wenn Zuhören und Reden hilft, dann tun wir genau das hier, mindestens bis 11 Uhr, genau zu diesem Thema. Wie können wir uns schützen? Wie können wir auch unsere Psyche schützen? Darüber reden wir auch noch, über Präventionsmaßnahmen. Also das ist ja auch wichtig, glaube ich, wenn es um psychische Erkrankungen geht. Aber natürlich auch Ihre ganz eigenen Erfahrungen, vielleicht Ihre persönlichen Erfahrungen mit einer psychischen Krankheit und wie Sie sie überstanden haben. Bei uns sind die Ärztin Iris Haut und der Autor und Betroffene Uwe Haug. Heute an diesem Tag der psychischen Gesundheit, dem internationalen Tag der seelischen Gesundheit, so genau ist der Titel. Der Start auch einer bundesweiten Aktionswoche, Anlass für uns darüber zu reden, wie umgehen mit diesen inzwischen, glaube ich, auch Volkskrankheiten wie Depressionen oder auch Angststörungen. Millionen von Deutschen sind davon betroffen und das ist manchmal dann auch gesteigert bis zu Suizidversuchen. 150.000 Suizidversuche werden jedes Jahr in Deutschland registriert, 10.000 davon sind erfolgreich und 90% von diesen Suiziden gehen auf psychische Krankheiten zurück. Also es gibt sehr viele Gründe, unsere Psyche zu schützen, auch präventiv vorzugehen, dass sozusagen psychische Krankheiten gar nicht erst ausbrechen oder jedenfalls nicht in der Schwere und Härte. Die Ärztin Iris Haut ist bei uns, sie ist Chefärztin des Alexianer St. Joseph Krankenhaus in Berlin-Weißensee und außerdem auch Mitglied im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Langer Name, aber wichtig, glaube ich, das alles nochmal an dieser einen Stelle erwähnt zu haben hier im Studio und der Autor und Betroffene Uwe Haug. Und schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch@ deutschlandfunkkultur.de oder 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Auffällig in diesem Fall, dass viele Menschen schreiben, die ihren Namen nicht erwähnt wissen wollen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang kann man das auch durchaus nachvollziehen, wenn zum Beispiel jemand hier anonym schreibt. Was macht man, wenn der eigene Chef vermutlich unter Depressionen wegen Burnout leidet? Während der Corona-Zeit bin ich in ein neues Team gewechselt. Ich kenne meinen Manager nur aus Videokonferenzen, nicht persönlich. Daher sehe ich nur die typischen Symptome wie Energielosigkeit, Desinteresse, wenig Gesichtsmimik, keine Modulation in der Stimme. Ich bin überfordert, dieses Thema direkt zu platzieren, da ich weder Freund noch Verwandte bin. Tja, was kann sie tun, Frau Haut?
Also vielleicht gibt es ja jemanden aus dem Team, der etwas näher an dem Chef dran ist und da dann mal anzudocken und zu fragen, ob der Eindruck ähnlich ist und im Ergebnis, wie wir es vorhin schon gesagt haben, schon auch versuchen, mit dem Geschäft ins Gespräch zu kommen.
Aber wie, ne? Es ist ja nicht einfach, denn also derjenige will es vielleicht ja auch nicht anerkennen, dass er da ein Problem hat. Ne?
Also ich würde gucken, gibt es jemanden, der näher dran ist, der mehr Kontakt hat. Ne?
Und am Telefon ist Gabriele Kretschmer aus Markleberg bei Leipzig. Schönen guten Morgen. Mit der herzlichen Bitte, Ihren Lautsprecher auszumachen, sonst höre ich mich immer doppelt. Ich habe da persönlich nichts dagegen.
Hören Sie mich?
Aber jetzt ist besser, ja.
Okay, ich habe einen Mund voll, Entschuldigung.
Kein Problem, Zeit für Frühstück muss sein.
Ja, also mein Name ist Gabriele Kretschmer, ich rufe aus Markleberg an. Und ich freue mich sehr, dass Sie diese Sendung starten. Bin aufgeregt, total.
Das macht nichts, das macht nichts. Worauf, was möchten Sie uns gerne erzählen über, zu diesem Thema?
Ich möchte gerne wissen, warum es noch heute üblich ist, Angehörige von Lebenspartnern oder von Kindern oder Großeltern und so weiter nicht in die Behandlung mit einzubeziehen.
Haben Sie diese Erfahrung gemacht?
Sehr. Mhm. Mein Mann hat 25 Jahre mit der Krankheit manisch-depressiv gelebt und hat dann keine Kraft mehr gehabt und hat sich 2015 suizidiert, von heute auf morgen, ganz plötzlich, wobei dieses Thema nicht unbedingt in unseren Gesprächen fremd war für mich, aber in einer Situation, wo sich alles gut anfühlte, ist es passiert. Und dieses Ereignis hat unsere Familie schockiert, auseinandergerissen. Und es hat Jahre gedauert, bis wir wieder zueinander gefunden haben. Und das Schlimmste war, dass ich diejenige war, die an den Tod meines Mannes dran schuld war. So ist es mir von der Familie gespiegelt worden. Mhm. Selbst von seinen Eltern, als auch von meinen noch damals lebenden Verwandten, als auch von meinen Kindern. Wobei ich sagen muss, dass wir nur ein gemeinsames Kind haben. Und dieses gemeinsame Kind ist eine junge Frau, die offensichtlich oder möglicherweise, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, um da sie nicht zu verletzen, vielleicht einen erblichen Rucksack mitbekommen habe.
Yeah. Hat. Darf ich Sie kurz fragen, dieser Vorwurf von der Familie, der wurde an Sie gerichtet, obwohl es eine eindeutige Diagnose gab, wegen einer manisch-depressiven Erkrankung Ihres Mannes?
Hm. Ja, ja, genau.
Das, ja, ich gebe das mal weiter an Frau Haut, wie man mit so einer Situation.
Und ich bin damals so weit gegangen, dass ich gesagt habe, ich nehme meinen Mann nicht mit nach Hause, wenn ich nicht weiß, wenn mir nicht gesagt wird, wo mein Mann steht und wie ich ihm zu Hause helfend begleiten kann.
Also Sie hatten also weder Hilfe durch die Familie noch durch die behandelnden Ärzte, ist das Ihr Eindruck?
Na, Familie ist ja jetzt durch mehrere Episoden und so weiter und vor allen Dingen dann mit dem Suizid und diesen schmerzhaften Auseinandersetzungen innerhalb der Familie und auch sicherlich auch ein bisschen durch die Öffentlichkeit. Es wird ja jetzt bedeutend mehr über psychische Erkrankungen, Depressionen und Angststörungen und so weiter gesprochen, Gott sei Dank.
Mhm.
Ich gebe das mal weiter.
Frau Reitschmann, diese Situation, dass da sowas wie Schuldzuweisungen passieren, das ist auch so eine Folge von diesen Vorurteilen, die wir vorhin besprochen haben, dass nicht anerkannt wird, dass Depressionen schwere Erkrankungen sind und dass weder der Betroffene noch der Partner, die Ehefrau, Schuld haben. Das ist natürlich ganz häufiges Phänomen, aber es ist ganz wichtig, eben immer wieder zu sagen, nein, das ist eine Erkrankung und da hat keiner Schuld. Auf Ihre erste Frage hin, also das ist eigentlich heute nicht mehr Stand der Kunst. In jeder Leitlinie überall wird vermittelt, dass soweit der Betroffene das will. Manchmal gibt es Patienten, Kinder zum Beispiel, die nicht wollen, dass ihre Eltern einbezogen werden. Aber soweit der Patient das will, das ist immer die Voraussetzung, dass dann schon gleich am Anfang die Angehörigen mit einbezogen werden und auch regelmäßig informiert werden, auch regelmäßig unterstützt werden. Das ist eigentlich heute angesagt und müsste so sein. Das ist bedauerlich, dass das bei Ihnen damals nicht so geschehen ist. Aber es gibt auch, vielleicht noch mal eine Ergänzung noch, es gibt auch eine sehr gut funktionierende Angehörigen-Selbsthilfe, wo man als Angehöriger, wenn man in der Situation ist, aber vielleicht auch jetzt, Frau Kretschmer, noch mal sich aussprechen kann, Beratung bekommen kann, Unterstützung bekommen kann. Die finden Sie auch auf den Webseiten, beziehungsweise Sie wohnen ja in der Nähe von Leipzig, da ist ja auch eine gute Szene. Ich weiß, dass da auch ein Angehörigenverband ist, der sich auch um solche Themen kümmert. Wie gehe ich mit der schweren Situation um, dass mein Partner sich das Leben genommen hat?
Und wir erleben ja offenbar gerade auch in diesem Fall, dass tatsächlich psychische Krankheiten auch sozusagen auch Folgen haben können für die Angehörigen und selber eine extreme Belastung bedeuten können, so wie ich das auch aus Ihren Worten höre, Frau Kretschmer. Ich danke Ihnen da auch sehr, dass Sie sich da uns da öffnen.
Kleinen Nachsatz.
Ja.
Diese Frage ergibt sich für mich aus Kenntnis dieser Krankheit. Ich habe vorhin gesagt, 25 Jahre. Mhm. Das Schlimme an der Situation ist ja, dass die Betroffenen selber haben ja eine Eigenwahrnehmung, die nicht unbedingt immer krankheitseinsichtig ist. Aber es ist doch logisch eigentlich, muss ich nicht Mediziner sein, dass ein Mediziner ja auch vielleicht die Sichtweise eines unmittelbaren Angehörigen interessieren müsste, wie er seinen Lebenspartner oder sein Kind oder wen auch immer wahrnimmt.
Absolut richtig, absolut richtig.
Die Betroffenen haben ja eine Selbstwahrnehmung. Müsste doch die Ärzte interessiert werden, sein an der Fremdwahrnehmung aus ihrem sozialen Umfeld. Und das verstehe ich nicht.
Absolut
dass
richtig.
Die Ärzte und ich, da nicht daran interessiert
Frau Kretschmer, sind. Das hat sich ein Stück geändert. Es ist Forderung auch in der Fort- und Weiterbildung, dass auch die jungen Ärzte all das lernen, was Sie gerade gesagt haben, nämlich auch die Fremdsicht der Familie zu sehen. Das ist bedauerlich, dass es in der Zeit mit Ihrem Mann noch nicht der Fall war, aber es ist absolut richtig, was Sie sagen. Der Einbezug ist notwendig.
Gabriele Kretschmer, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Da sind noch sehr, sehr viele, auch die gerne noch ein paar Fragen und stellen wollen und auch noch ein bisschen etwas beitragen wollen. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche Ihnen von hier aus jedenfalls
danke.
So weit wie möglich
viel Kraft,
das auch noch weiter durchzustehen. Dankeschön. Dankeschön für den Anruf und viele Grüße nach Markkleeberg. Und am Telefon ist jetzt Erika Hauser aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Wir hören Sie wunderbar. Was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Tendenziell auch eine Frage, wobei die, glaube ich, sehr komplex und kompliziert ist. Ich rechne damit, dass die nicht beantwortet werden kann. Aber ich sage sie trotzdem mal. Also meine Erfahrung, ich bin damals in der DDR aufgewachsen. Und ich sage mal so, mein persönliches Pech war, dass mein Vater auch noch Funktionär war. Dadurch hatte ich die DDR 20 Jahre, 24 Stunden lang rund um die Ohren. Und also A, waren die Eltern oft nicht da. Ich war von 0 bis 2 in der Wochenkrippe, von 2 bis 6 im Ganztagskindergarten, von 6 bis 10 oder 12 im Hort und dann war ich Schlüsselkind. Ne? Und meine Frage zielt darauf ab, also man hört ja so Dinge wie Kinder brauchen Zuwendung, Kinder brauchen Wärme, brauchen Liebe. Heute weiß ich, das wusste ich vor ein paar Jahren noch nicht, dass es auch sehr wichtig ist, dass Kinder die Erfahrung der Selbstwirksamkeit machen müssen, um ihre Persönlichkeit, um sich ihrer eigenen Persönlichkeit sicher zu sein. Also da habe ich, würde ich mal sagen, alles nicht gehabt. Und mir persönlich sind diese Angststörungen, die mir niemand diagnostiziert hat, aber die ich für mich jetzt im Nachhinein so bewerten würde, zu massiver Arbeitslosigkeit geführt, weil ich immer zu schnell Angst hatte, immer zu schüchtern war, immer zu übersensibel war. Ich war immer irgendetwas, nur nicht gerade für diese Situation, wie sie gerade war, richtig. Ich war zu alt, ich war zu jung, ich war zu überqualifiziert, ich war zu unterqualifiziert. Und mit dieser Angststörung und diesem Gehorsamsdrill, den ich so in mir hatte, ne, da habe ich viel zu sehr auf die Meinung und das Urteil anderer gehört. Und am Ende hat es dazu geführt, sagen wir mal die letzten 10 Jahre, wenn ich ein Vorstellungsgespräch hatte und vielleicht die Chance gehabt hätte, einen Job zu bekommen, dann habe ich über 39 Fieber gekriegt, dann hatte ich irgendeinen Unfall. Also das ist eine Sache, wo ich denke, bei mir jedenfalls kommt es aus der Kindheit, ist nicht genetisch und so weiter und so weiter. Was kann man denn da machen? Ich meine, die Eltern heute haben andere Sorgen, die haben keine Zeit, kein Geld, zu viel Arbeit und so weiter. Ich finde es so wichtig, dass Kinder A, wahrgenommen werden und B, ihren Entwicklungsraum haben. Das brauchen die Erwachsenen aber auch. Die können nicht nur 12 Stunden arbeiten, alles richten, schlafen gehen und dann geht es wieder von vorne los. Also das ist meine Frage und meine Sorge, wie soll dieser Kreislauf beendet werden können? Ich sehe da nichts.
Das reiche ich gleich an Frau Haut weiter.
Die Entstehung sowohl von Depressionen als auch von Angststörungen ist auch bedingt, da haben Sie völlig recht, Frau Hauser, einerseits natürlich durch eine möglicherweise angeborene Sensibilität und Verletzlichkeit, aber auch natürlich durch die Kindheit und Jugend. Und da haben Sie auch völlig recht, da ist einerseits eine sichere Bindung, eine zuverlässige Bindung, eine liebevolle Bindung, die auch mal fordert, aber auch fördert, ganz, ganz entscheidend. Und das ist manchmal nicht nur ein Zeitfaktor, sondern es ist natürlich auch ein emotionaler Faktor, der da wichtig ist, also eine emotionale Zuwendung. Die muss nicht den ganzen Tag sein, aber die muss, wenn sie da ist, sehr sicher sein. Also ein Kind muss die sichere Bindung mit den Eltern erleben und das macht auch ein Kind selbstbewusst. Und wenn diese Entwicklung gut funktioniert, dann ist die Gefahr, ja, psychische Erkrankungen zu bekommen, sicher geringer. Und Sie haben das sehr schön geschildert, dass Sie dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstwirksamkeit ja primär erstmal nicht erlebt haben. Haben Sie denn versucht, auch sich da beraten zu lassen und auch, sagen wir mal, therapeutisch da ein Stück von der Entwicklung nachzuholen?
Das habe ich. Wenn ich das mal sagen darf, das ist mir sehr peinlich. Ich hatte 17 Jahre Therapie. Davon würde ich als gut und hilfreich nur die ersten 2-3 Jahre bewerten. Dann trat auch noch der Suizid meines Sohnes ein. Was das nun wieder für Ursache hat, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Und also ich habe es in den letzten 8 Jahren allein, ich bin schon knapp an der 70, ich habe jetzt 8 Jahre in Berlin einen Traumatherapeuten oder Traumatherapeutin gesucht, per Telefon, per Hörensagen, per irgendetwas. Und ich habe immer die Antwort bekommen, also Ihr Trauma ist viel zu lange her und da kann man jetzt nichts mehr machen und so und da müssen Sie jetzt mit leben. Und also ich habe es jetzt im letzten Jahr oder vorletzten habe ich es irgendwie aufgegeben, jemanden zu finden, der, ich sag mal, mir alten Luder in der Lage oder gewillt ist zu helfen. Und wenn ich das mal so sagen darf, es macht mich traurig, wenn ich darüber rede. Ich könnte jetzt heulen wie ein Schlosshund.
Auch da würde ich sagen, geben Sie da nicht auf. Es ist oft so, dass natürlich auch Wartezeiten da sind und die Therapeuten sehr gucken, wen nehme ich an. Aber auch da würde ich sagen, geben Sie nicht auf, auch im Hinblick der Angebote, die noch darüber hinaus sind. Es gibt ja auch von den Bezirken Beratungsstellen und es gibt, was ich eingangs gesagt hatte, auch Kliniken mit Tageskliniken, die spezialisiert sind auf posttraumatische Störungen. Und vielleicht recherchieren Sie da mal in die Richtung, um da noch ein Stück ja weiterzukommen und stabiler zu werden.
Erika Hauser, ich danke Ihnen sehr für diesen...
Entschuldigung, das ist keine Altersbegrenzung, dass
nein,
die sagen,
nein.
Also ab 50 oder 60
nein.
Interessieren uns Ihre posttraumatischen Störungen nicht.
Da haben Sie auch einen Vorteil, sprechen Sie gerade an, was ich leider auch immer noch finde, dass viele meinen, ab 50, 60 ist nichts mehr zu verändern. Wir wissen, das Gehirn ist bis zum Ende flexibel und kann sich entwickeln. Und meine Klinik zum Beispiel bietet auch Psychotherapie für Menschen nach 65 an.
Mhm. Darf ich eine ganz kurze Sache? Ich würde dafür plädieren, dass die Kinder ab 8. Klasse spätestens irgendwie mal psychologische Grundregeln angemessen in der Schule beigebracht kriegen, damit sie sich selber und Freunde besser einschätzen können und nicht da schon anfangen, andere, die irgendwie nicht richtig dazugehören, zu stigmatisieren. Das wäre mein Wunsch, aber da ist das Telefon jetzt hier die falsche Adresse.
Nein, aber das Radio doch auf jeden Fall. Also ich glaube, das haben jetzt einige gehört. Erika Hauser in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Bitte.
Und wünsche dennoch ein schönes Wochenende. Und da ging gerade der Daumen hoch hier bei Iris Haupt, was sozusagen tatsächlich auch sogar psychologische sozusagen Erziehung, wenn man so will, auch in der Schule schon angeht.
Naja, ne? Aufklärung über psychische Gesundheit, würde ich mal sagen. Also natürlich gehört da auch zur Aufklärung über die wichtigsten psychischen Erkrankungen, aber wichtiger noch zu lernen. Wir wissen heute, was wir körperlich tun müssen, um fit zu bleiben, und auch Kinder kriegen das beigebracht. Aber so eine Grundaufklärung über, wie halte ich mich psychisch gesund, schon in der Schule oder auch im Studium, halte ich für präventiv und unglaublich wichtig.
Wir reden über psychische Erkrankungen und den Umgang damit und auch die Prävention. Wie können wir unsere Psyche schützen? Das ist unsere Frage hier noch bis 11. Angststörungen, Burnout, Depressionen. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das tun wir aus dem Anlass des Internationalen Tages der seelischen Gesundheit und auch des Startes einer bundesweiten Aktionswoche zur Prävention, was psychische Krankheiten angeht. Und da finden Sie übrigens auch alles unter deutschlandfunkkultur.de, auch viele Hinweise, an welche Stellen Sie sich da wenden können. Und Uwe Haug, mit dem haben wir ja schon gesprochen hier bis 11. Auch Herr Haug, wenn Sie noch nicht allzu viel zu Wort gekommen sind, das ändern wir jetzt einfach
das
mal. Das ändern wir jetzt.
Das kommt noch.
Ein Mann, der zwei Bücher geschrieben hat, Depression abzugeben und auch Lieber Papa, bist du jetzt verrückt? Und da haben wir Ihre Co-Autorin am Telefon, nämlich Ihre Tochter, Katja Haug. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind jetzt 18, ne?
Ja.
Ja, und Sie waren, glaube ich, 13 oder 14, als Ihr Vater diese Depression hatte und auch versucht hat, sich umzubringen. Wann war für Sie eigentlich klar, dass Ihr Vater krank ist?
Also erstmal noch nicht direkt nach dem Suizidversuch, sondern erst eigentlich da, wo wir es gesagt bekommen haben, was an dem Tag wirklich passiert ist, wenn ich mich da dann auch informiert habe, was Depression eigentlich bedeutet.
Aber wurde Ihnen sozusagen da vom Umfeld auch so ein bisschen schon signalisiert, dass Ihr Vater krank ist? Oder wann war der Moment da, dass es dann tatsächlich sicher war für Sie auch?
Also wir haben ja erst nicht gesagt bekommen, was passiert war nach dem Tag, wo der Suizidversuch war. Und davor ist man schon damit aufgewachsen, dass da unser Vater halt so war und man nicht wusste, was da jetzt genau passiert ist oder ob da sich irgendwas verändert. Und erst als dann alle uns immer wieder auch gesagt haben, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, da hat man dann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmen kann.
Haben Sie es trotzdem gespürt, dass da was nicht in Ordnung ist?
Also davor nicht, sondern erst wirklich, als es passiert war und wo wir dann nach Hause gebracht wurden und unsere Großeltern schon da waren, habe ich auch gemerkt, dass irgendwas nicht stimmen konnte.
Und wie hat sich Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater verändert angesichts der Krankheit?
Also ich weiß jetzt, dass ich deutlich offener mit ihm über alles Mögliche sprechen kann. Und ich weiß jetzt auch, dass ich ihn halt ansprechen kann, wenn ich irgendwie merke, dass da wieder eine schlechtere Phase startet oder halt gerade aktiv ist.
Herr Haug, welche Rolle hat die Familie für Sie gespielt in der Zeit der schweren Depression?
Also sie war für mich so ein Anker, so ein Rückhalt, aber halt auch immer ein bisschen ein Teil des Drucks, weil ich natürlich für die Familie da sein wollte und gleichzeitig die Familie versorgen wollte. Also wir hatten ja vorhin schon das Problem mit dem Rollenbild. Ich habe natürlich dieses Rollenbild dummerweise komplett ausgelebt, ohne es wirklich zu wollen eigentlich. Und ich glaube, die Familie ist für mich jetzt sogar im Nachhinein später noch viel wichtiger geworden, weil jetzt sind wir wirklich zusammengewachsen. Das ist, glaube ich, das viel Wertvollere der ganzen Sache.
Katja, können Sie das bestätigen, dass Sie zusammengewachsen sind, die Familie? Sind ja, glaube ich, insgesamt 3 Kinder, ne?
Ja.
Ist so. Also ist noch ein stärkerer Zusammenhalt als vorher sogar?
Ja, weil wir auch als Geschwister versucht haben, herauszufinden, was wirklich passiert ist. Na, dann auch meine Brüder unseren Eltern hinterhergelaufen sind, wenn sie mal spazieren waren, um herauszufinden, was los war. Und ich sollte halt zu Hause Wache stehen und irgendwas mir ausdenken, damit nicht auffällt, dass wir unsere Eltern ausspionieren.
Und ihre Freunde in der Schule, wie haben die reagiert auf die Situation?
Da wir ja aus dem Unterricht rausgeholt wurden, haben sie es gleich am Anfang mitbekommen. Da habe ich ihnen aber auch nur das erzählt, was ich so wusste. Und dann war es auch erstmal wieder ruhig. Aber dann, wo ich immer wieder vom Unterricht weggegangen bin, weil ich zu meiner Therapeutin bin, da haben sie dann wieder angefangen zu fragen und dann auch sehr viele Fragen gestellt aus Interesse, was die Krankheit bedeutet und wie eine Psychiatrie wirklich aussieht.
Also Interesse und auch Akzeptanz. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass Ihre Freunde das verstehen, akzeptieren und es eben nicht abtun als irgendetwas Seltsames, irgendeine Schwäche oder was anderes? Oder ein also Scheitern?
Sie haben erst auch sich fast gar nicht getraut, mich irgendwas darüber zu fragen. Egal, ob es jetzt irgendjemand war, der eigentlich immer ziemlich viel geredet hat. Auch die hatten ziemlich Schiss davor, mich irgendwas zu fragen. Aber wo dann alle gemerkt haben, dass ich damit ganz offen umgehe, haben sie auch einfach nur ihre Fragen gestellt und mit mir ganz offen drüber geredet.
Und jetzt wissen Sie schon, an Anzeichen können Sie schon erkennen, wenn es Ihrem Vater mal etwas schlechter geht?
Ja, auch wenn es meistens unsere Mutter noch mitbekommt, weil sie die ganze Zeit dabei ist, merkt man schon selbst auch, dass wenn schon die Mutter gesagt hat, dass irgendwas nicht ganz stimmt und man vielleicht etwas aufpassen soll, da hat man dann auch gemerkt, warum das gesagt wird, weil dann wieder es kam mit, unser Vater zieht sich zurück und ist halt eher in seinem Zimmer als wirklich bei uns.
Was haben Sie eigentlich gelernt über das Verhältnis von Erwachsenen zu psychischen Krankheiten in der Zeit?
Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass sehr wichtig ist, dass man ja zusammenhält und dass da halt wirklich immer noch die ganzen Vorurteile ziemlich problematisch sind, weil sich dadurch viele ja nicht trauen, irgendwas zu sagen. Und dass halt niemand wirklich sich eingestehen will, das wirklich zu haben.
War Ihnen das manchmal zu viel, Ihre Rolle als Tochter eines depressiv Erkrankten?
Nee, ich hatte ja ganz viele Ansprechpartner, auch ganz besonders meine Therapeutin. Und da war dann auch sehr schnell das Thema eigentlich nicht mehr nur die Depression von unserem Vater, sondern auch, was ich eigentlich alles auch an Problemen habe.
Sie haben selbst eine Therapie gemacht dann auch?
Ja.
Und hat es geholfen?
Ja, ich bin auch immer noch drin. Also immer noch habe ich meine Therapeutin und spreche mit der regelmäßig.
Aber jetzt am Wochenende ist erstmal Chillen angesagt, oder?
Ja.
Gut, dann würde ich Sie in die Chillphase wieder entlassen.
Okay.
Und danke Ihnen sehr, dass Sie Zeit für uns hatten, darüber zu reden.
Ja, und darf ich nochmal sagen, großartig, Frau Haug, erstens, dass Sie in der Familie, aber auch außerhalb der Familie so offen gelernt haben, mit dem Thema Depression umzugehen. Und zweitens großartig, dass Sie auch so mutig sind zu sagen, ich brauche da auch ein Stück Begleitung und hole mir die auch in der Therapie. Also ich finde das Gratulation, dass Sie das so machen. Super.
Ich denke mir dabei halt auch, dass ich ja Leuten damit helfen kann. Und dann ist auch für mich leichter, das zu machen, auch wenn ich ziemlich Angst davor habe.
Katja Haug, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Schönes Wochenende, wie gesagt, möglichst viel Chillphase nutzen und Ihren Vater behalten wir noch ein bisschen bei uns. Ja?
Okay.
Ist das okay?
Ja.
Gut, wunderbar, vielen Dank. Wirklich schönes Wochenende. Herr Haug, also wenn man das so hört, da haben Sie eine sehr, sehr bewusste Tochter, oder?
Ja, das stimmt definitiv. Also ich muss dazu ergänzen, ich habe eine systemische Depression. Das heißt, bei mir gab es nicht diese ganz tiefen Tiefs. Also es war nicht für die Familie an sich erkennbar. Und meine Kinder kamen ja erst zur Welt, als ich das schon hatte, also als ich schon aktiv war. Aber das mit den Therapien haben wir auch relativ schnell für uns definiert, als wir gemerkt haben, kurz nachdem ich in die Klinik kam, dass der Jüngste anfing, psychosomatische Symptome zu zeigen, also Magen-Darm-Probleme, Nervosität. Und dann durfte er zum Therapeuten, fand das auch sehr klasse. Und dann haben wir beschlossen, wenn er das gut findet, sollen alle probieren. Also die ganze Familie war letztlich beim Therapeuten nach dem Suizidversuch.
Gibt es so etwas, Frau Haut, dass sozusagen, wenn einer in der Familie, auch wenn es eine große Familie ist, betroffen ist von einer psychischen Krankheit, dass sich das, wie kann man das sagen, wellenartig ausbreitet in die Familie hinein? Dass es dann auch gut ist, wenn die anderen auch, wenn sie bei weitem nicht so stark betroffen sind wie derjenige, um den es geht, selber schon aktiv Therapiemöglichkeiten suchen?
Absolut. Familie ist ja ein System, um das mal so zu sagen, und da gibt es ja sehr viele emotionale Verflechtungen und auch Irritationen. Sie haben gesagt, Herr Haug, Sie waren Dysthymen, also Dysthyme Depression heißt, die ist also anhaltender, abgegrenzt von der Erkrankung, die man monopolare Depression nennt, sodass man immer Phasen hat und dann ist man wieder anders zurecht und dann ist man wieder ganz schwer krank. Und gerade auch, wenn jemand dann solche Tiefstphasen hat, dass dann auch die Kinder zum Beispiel total irritiert sind, weil sie gar nicht verstehen, was ist denn jetzt mit meiner Mama und meinem Papa los? Der ist ja ganz anders. Und insofern ist es wichtig, dass alle in dem System auch mit einbezogen
werden. Also es bestehen durchaus auch Gefahren, das sozusagen. Ja. Also, dass sich das sonst weiter verbreitet.
Herr Haug? Das hat mein Therapeut zum Beispiel auch gesagt. Also ich habe ja dann einen Verhaltenstherapeuten bekommen und habe dann aber auch gesagt, ich möchte schon mal, dass meine Frau mit dabei ist bei einem Gespräch, bei mir ist mein Gespräch. Und da hatte dann sie auch direkt angesprochen, gemeint so, na Frau Haug, Sie denken doch auch, Sie sind schuld an der ganzen Geschichte. Und sie natürlich sofort gesagt, ja, weil so hat sie es gesehen. Sie hat mich immer gehört, mit mir geht's gut. Also musste das Kriseln in der Familie woanders herkommen. Und dann erst, als dann er jemand gesagt hat, nein, das ist seine Krankheit und Sie können da nichts, also nicht aktiv dafür sorgen, dass er wieder gesund wird. Sie sind da und das ist schon wertvoll. Da wurde erst klar, welche, wie soll man sagen, Auswirkungen es auf die Familie an sich gehabt hat, schon diese Krankheit, die noch gar nicht richtig sichtbar gewesen war.
Und das betrifft Kinder manchmal auch. Wir beziehen die Kinder teilweise auch mit ein, wenn das gewünscht ist. Und Kinder erzählen mir dann, ich bin auch dann, also Zehnjährige, ich frage mich auch, habe ich was falsch gemacht, dass Mama jetzt so komisch drauf ist? Habe ich Schuld, dass Mama so komisch drauf ist? Insofern ist
das
es
bei
auch,
Kindern weit verbreitet, ja, das Schuldgefühl.
Ja, ist es. Und dann auch, dass sie sozusagen die Rolle der Erwachsenen übernehmen wollen, weil die Mutter dann im Moment nicht so kann. Und insofern ist es total wichtig, dass Kinder psychisch erkrankter Menschen auch mit im Blick sind, mit einbezogen werden und auch Hilfestellungen bekommen.
Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt sogar, diese Sache mit dem Einbeziehen. Also was wir gelernt haben aus der ganzen Geschichte war, wir haben nie den Kindern gesagt, ihr müsst jetzt mal weg, also still sein oder ihr stört gerade, sondern sie waren immer aktiv dabei und sie wussten genau, wo der Papa ist, sie wussten genau, was der Papa macht, sie haben mich besucht. Also wir haben schon bewusst, weil wir gewusst haben, das ist wertvoll, die Familie als Ganzes gesehen, weil wenn man sie rausgenommen hätte, ich habe es in meiner Kindheit so erlebt, Entschuldigung, das war bei mir quasi der Auslöser für die ganze Erkrankung, dass ich eben in einer Krankheitsphase meines Vaters der stille, brave Junge sein sollte, der nicht stört, also das fünfte Rad am Wagen eigentlich, und das wollte man bei unseren Kindern nicht haben.
Diese früh kindlichen Prägungen, früh familiären Prägungen, das haben wir vorhin auch schon bei einer Anruferin gehört aus Berlin, die sind offenbar zentral und können tatsächlich auch psychische Krankheiten dann im Erwachsenenalter bewirken. Und wie kann man das denn verhindern? Gibt es da Möglichkeiten, Frau Haut, dass man sozusagen auch als Jugendlicher, also haben Sie gerade bei Katja Haug gehört, bei der Tochter von Herrn Haug, die da offenbar sehr bewusst, sehr aktiv damit umgeht, auch eben auch, weil sie Angehöriger eines Betroffenen ist. Wie kann man das als Jugendlicher verhindern, dass man im Erwachsenenalter dann sozusagen krank werden könnte? Gibt es da Möglichkeiten?
Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Also als Jugendlicher ist man ja hin und her geworfen von vielen Strömungen und von vielen Entwicklungen.
Mit sich selbst auch beschäftigt.
Mit sich selbst auch beschäftigt, genau. Aber ich würde auch sagen, wenn man merkt, dass es da irgendwie zu Veränderungen kommt, sei es Anspannungszustände, sei es Selbstverletzungstendenzen, sei es auch Essproblematiken, also psychosomatische Störungen, dass man dann auch, wie die Tochter von Herrn Haug, sich ziemlich schnell dann auch ein Kinderjugend oder dann auch, sie ist ja schon erwachsen jetzt, therapeutische Beratung zunächst mal holt. Ob das dann eine Therapie werden muss, aber zumindest sich mal beraten lässt. Ne?
Und immer auch als Familie? Also bringt das etwas, als Gesamtfamilie zu einem Therapeuten zu gehen? Nein.
Es gibt unterschiedliche Ansätze. Also in Deutschland gibt es ja die Einzeltherapie bzw. Gruppentherapie, wo einer beteiligt ist, also der Vater, die Mutter, die Kinder bei jemandem anders. Und dann gibt es familiensystemische Ansätze, die mittlerweile auch wissenschaftlich evaluiert sind. Und da geht in der Tat dann die ganze Familie hin.
In welchen Fällen bringt das was, Herr Hauksen? Ja, haben Sie das gemacht?
Also bei uns war es eher einzeln, aber da war auch die Geschichte noch, was wir vorhin auch gehört hatten, bei uns war auch das Thema in der Klinik noch nicht so, dass die Familie mit einbezogen werden sollte. Also das hat sich, ich habe es auch in der Klinik jetzt gehört, das hat sich jetzt da auch schon sehr stark geändert. Mhm. Aber damals war die Aussage gegenüber meiner Frau, als sie fragte, was sie denn jetzt als Familie tun soll, leben sie weiter wie bisher, er ist bei uns und er wird jetzt behandelt. Und das war natürlich im Endeffekt für die Familie genau das Falsche, weil als ich dann aus der Klinik rauskam, hatte ich was gelernt und hatte mich verändert und bin in das Umfeld gekommen, was immer noch genauso funktioniert wie vorher, das mich also quasi ausgeklammert hat, weil meine Depression ja immer so ein Gereiztsein war. Und dann wurde immer gesagt, geht mal nach oben, bis der Papa da ist und dann guckt mal, wie er drauf ist, dann könnt ihr runterkommen. Und dieses Verhalten hat sich nicht geändert. Also ich glaube, da wäre damals bei uns auch, wenn man es jetzt im Rückblick sagt, irgendwas Familiäres, eine systemische Therapie bestimmt sinnvoll gewesen.
Und angerufen hat uns auch Astrid Staudinger. Schönen guten Morgen. Aus Baden-Württemberg steht hier bei mir. Ich hätte es gerne noch ein bisschen genauer, wenn Sie es mir verraten.
Mein Name ist Astrid Staudinger. Ich wohne hier in Schlierbach, also in Baden-Württemberg, und rufe eigentlich mehr so ja an, um vielleicht mal einen Tipp zu bekommen. Also ich bin jetzt selbst nicht so betroffen mit einer psychischen Erkrankung, aber mehr war das der Fall bei unserer Schwiegertochter, die im Jahr 2016 an Angst- und Panikstörungen erkrankt ist, was ich da eigentlich, also was wir als Eltern da noch gar nicht so wussten. Das ist also passiert wahrscheinlich, sie hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihren Eltern, die sind weggezogen und da hat sich das irgendwie so aufgebaut, war vielleicht vorher schon da, weiß ich nicht. Und aus dieser Angst- und Panikstörung ist dann eigentlich eine Alkoholsucht geworden, 2017. Und dann ist erst unser Sohn an uns herangetreten und wir haben dann wirklich dort viel geholfen. Also solange sie im Haus war, war das schlecht möglich. Das hat sie nicht gewollt. Und erst als sie dann in der Klinik war, haben wir da ziemlich viel geholfen. Und es ist halt, ich wollte nur sagen, aus dieser Sache ein Familienzwist entstanden. Ja, ich habe dann, also ihre Eltern, die waren weit weg, die konnten nicht kommen, beziehungsweise sind dann mal gekommen. Und dann habe ich den Fehler gemacht. Also die Mutter ist dann gekommen, hat gesehen, wo die Tochter halt noch zu Hause war. Nee, sie kann da gar nichts ausrichten, ist wieder abgereist. Und ich habe in der Sorge, eigentlich so um die Familie, habe ich zu ihr gesagt, du kannst doch nicht, also die Familie mit der ganzen, Entschuldigung, jetzt den Ausdruck, mit der ganzen Scheiße alleine lassen. Und daraus gab es auch einen Spalt zwischen also Eltern und Schwiegereltern. Auf alle Fälle haben wir wirklich geholfen, geholfen, geholfen. Und dann kam die Schwiegertochter wieder aus der Klinik. Also wir haben einen Haushalt gemacht, uns um die Kinder. Sie haben drei Kinder. Mein Mann, mein Sohn, der ist Oberarzt im Krankenhaus. Und es ist dann so gekommen, dass mein Sohn uns dann einen Brief geschrieben hat, er möchte erstmal keinen Kontakt mehr zu uns. Also und wir wie vom Kopf gestoßen waren. Und dann die Folge war dann auch keine Einladung zur Konfirmation. Wir hatten 70. Mein Mann hatte 70. Geburtstag. Und ich habe dann gemeint, und dann gab es eine Annäherung. Ich habe dann praktisch geschrieben, also kommt doch zum Geburtstag, also zu meinem Geburtstag dann. Und so gab es dann immer mal ein Treffen, aber, ja, ich sage jetzt mal vielleicht zweimal im Jahr, aber ich merke für mich, also ich glaube, ich habe jetzt halt Probleme. Ich kann mich da schwer überwinden, weil ich geglaubt habe, man muss über diese Situation reden, warum man das gemacht hat. Ich habe es nicht verstanden. Wir haben es beide nicht verstanden.
Ich reiche das mal in die Runde und ich reiche es vor allem vielleicht auch mal an Herrn Haug. Also wenn wir reden jetzt viel offenbar auch über sozusagen Familien im Stresstest. Mhm. Ja, also ja. Die eigene Familie, aber auch die erweiterte Familie, geht es auch um Schwiegertochter und die Eltern der Schwiegertochter. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, was so die erweiterte Familie angeht und was die Dynamiken angeht während einer psychischen Erkrankung?
Also interessanterweise kann ich so eine ähnliche Dynamik bei mir feststellen. Also bei mir waren es dann die eigenen Eltern, die sich von mir distanziert haben, als ich mit meiner Frau zusammenkam. was dann auch zu sehr viel Konflikten geführt hat. Ich glaube aber, also das Problem ist, diese Annäherung ist wirklich schwierig. Ich glaube, eher wäre jetzt für Sie mal also direkt der Rat eventuell, also das ist nicht der Rat aus dem Fachmann, sondern was ich jetzt als Betroffener sagen könnte, selbst mal sich Hilfe suchen erstmal. Also das, man muss ja nicht psychisch so massiv krank sein. Das ist jetzt eine Frage, die vielleicht auch mal eine Selbsthilfegruppe klären könnte oder eine Ansprechstelle. Aber ich glaube nicht, dass sie das alleine für sich lösen sollten. Das ist schon eine Situation, die im Konfliktpotenzial, glaube ich, für das Alleinbewältigen viel zu komplex ist.
Mhm. Frau Stadinger, ja, also ich hoffe, dass...
Ja. Ich habe jetzt gerade ein bisschen schwer verstanden.
Es ging um Selbsthilfegruppen, darum, dass auch wenn man selber vielleicht nicht von einer psychischen Krankheit betroffen ist, trotzdem natürlich indirekt betroffen ist, eben durch Angehörige und sich dann durch Selbsthilfegruppen vielleicht da nochmal selber helfen kann, indem man sich da
bei mir mündet das ja dann da, dass ich dann eigentlich auch nicht mehr schlafen kann, fällt mir irgendwas ein zu dem Problem, dann drehen sich bei mir die Räder, wie man so schön sagt. Ne? Mhm.
Und, gerade da ist der Austausch halt wertvoll, zu sagen, ich kann mich mit anderen, die ähnliche Konstellationen bei sich haben, mal austauschen, mal einfach tatsächlich darüber sprechen und weiß, die Leute verstehen mich, die Leute hören mir zu. Das ist an sich schon auch eine Erleichterung möglicherweise.
Ja, was ich habe halt jetzt so als, oder wir als Eltern vermisst, dass man dann doch mal sagt, mal redet mal drüber, warum ist das so gekommen? Oder klar ist das mein Sohn mit seiner Familie, dass sie selbst die größten Probleme hatten. Ja, ich bin ja, also wir sind hier froh, es ist jetzt alles wieder gut. Ja. Also, dass sie das so geschafft haben und dass er auch so durch die ganze Situation gekommen ist mit seiner Frau. Ja, ja.
Frau Stadinger, also, ich muss da mal einhaken, weil uns ein kleines bisschen hier noch die Zeit davonläuft. Wir haben noch sehr viele Anrufer. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken für Ihren Anruf und auch für Ihre Schilderungen. Und ich glaube, wir haben es auch gehört, gerade in den Anmerkungen von Herrn Haug, dass Selbsthilfegruppen und auch das Gespräch mit anderen Betroffenen, glaube ich, immer helfen kann. Ich danke, ja. Ich
denke, überall.
Die gibt es da, glaube ich, würde ich vermutlich einfach kurz googeln. Selbsthilfegruppen Baden-Württemberg in der Nähe bei Ihnen, Angehörige von depressiv Erkrankten. Da wird man sicherlich relativ, oder Herr Haug, was ist Ihre Erfahrung?
Ja, auf jeden Fall. Schnell also was mittlerweile finden, sind die sehr weit verbreitet, doch durchaus. Mhm.
Ja, also vielen Dank.
Ja, gerne. Schönes Wochenende dennoch.
Ja, ebenfalls. Auf Wiederhören.
Viele Grüße. Deutschlandfunk Kultur an diesem Samstagvormittag 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer. Rufen Sie uns an. Es geht uns um die Frage, wie können wir unsere Psyche schützen? Angststörungen, Burnout, Depressionen. Die Ärztin Iris Haut ist bei uns hier und der Autor und Betroffene Uwe Haug. Und vielleicht sollten wir jetzt mal wirklich über die Rolle der Apotheke sprechen. Also ich meine die Medikation bei psychischen Krankheiten. Herr Haug, wie war es bei Ihnen eigentlich? Was haben Sie genommen? Oder ab wann war dann klar, dass Sie was nehmen müssen?
Also ich habe zuerst natürlich ein starkes Beruhigungsmittel bekommen, als ich in die Klinik eingeliefert wurde. Logisch, ich war ja noch suizidal. Später wurde dann mit einem Antidepressivum behandelt. Das musste man nochmal wechseln, weil das eine nicht gewirkt hat, außer dass es eine Nebenwirkung gezeigt hat. Ich sage für mich heute, also weil ich weiß, das Thema ist sehr, sehr hart diskutiert. Für mich sage ich immer, wenn es mir hilft, dann mache ich das. Wenn es mir nicht hilft, lasse ich das. Also für mich waren die Medikamente nie das Heilbringende oder das Heilende. Für mich waren die Medikamente eine Unterstützung, um wieder therapiefähig zu sein, um wieder mich zu öffnen. Und das Elementar waren später die therapeutischen Sitzungen, also die Psychotherapie. Das war das, was mir geholfen hat. Das andere war mehr Stabilisierung.
Nehmen Sie jetzt noch dauerhaft was?
Ich nehme noch was gegen meine Angststörung, weil ich weiß, dass die nicht so schnell kontrollierbar ist. Aber ansonsten ist es jetzt mittlerweile so, dass es sehr stark reduziert ist.
Also welche Rolle spielt Medikation, Frau Haut?
Also sehr richtig, Leitlinien sagen, Psychotherapie ist entscheidend. Und da würde ich jetzt auch nochmal sagen, es gibt eine Art von Psychotherapie, das hatten Sie gesagt, der Haug, Verhaltenstherapie, wo es mehr um dysfunktionale, negative Gedanken, Verhaltensmuster geht, die man dann sozusagen betrachtet und umlernt und positive neue Strategien lernt. Und dann gibt es die psychodynamischen, also tiefen, psychologisch fundierten Psychotherapien, die eher in die Erfahrungswelt von Kindheit und Jugend und vielleicht auch unbewussten Konflikten gehen und die dann offenlegen und versuchen, im Hier und Jetzt auch das deutlich zu machen und auch neue Verhaltensweisen zu lernen. Das ist das ganz Wichtige bei allen Depressionen. Mhm. Aber bei mittelschweren bis schweren, episodisch verlaufenden Depressionen sagen die Leitlinien auch. Und bei den anderen, wie Sie richtig sagen, je nachdem, wie jemand auch darauf anspricht und wie der Bedarf ist, Antidepressiva. Und Antidepressiva, das muss ich an der Stelle sagen, sind keine Beruhigungsmittel, verändern nicht die Persönlichkeit. Ja. Die Depression verändert die Persönlichkeit, Herr Haug, gell? Nicht die Medikamente.
Also keine Angst vor den Medikamenten?
Nein. Und die Medikamente sind Medikamente, die da im Gehirn ansetzen, von dem wir heute wissen, wo die Stimmung und Antrieb entsteht, also im limbischen System. Und die wirken auf die Botenstoffe im Gehirn, auf die Neurotransmitter und versuchen, die in Balance zu bringen, weil wir davon ausgehen, dass es zu wenig Serotonin, Noradrenalin in diesen Spalten zwischen den Zellen gibt. Und das braucht eine Zeit lang, bis so ein Medikament wirkt. Das ist eben nicht so wie die Beruhigungsmittel, die sofort wirken. Das braucht so 10, 14 Tage, bis die da sind und eine entsprechende Spiegelkonzentration haben. Und dann wirken die stimmungsstabilisierend. Und wenn man eben rezidivierende Depressionen immer wieder hat oder eben auch eine Dysthymie, wie Sie, Herr Haug, dann ist eben auch die Frage, ob es auf Dauer nicht auch ein bisschen Schutz sein kann, sozusagen die seelische Haut damit auch ein bisschen zu verdicken. Oder andersrum, wenn ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, muss ich auch Schilddrüsenhormone nehmen und vielleicht ist auch da hilfreich, nicht bei jedem, das muss man sehr individuell sehen, auch über längere Zeit diesen Schutz in Anspruch zu nehmen.
Und die Erfahrung habe ich gemacht im Anfang, noch bevor der Suizidversuch war, wurde schon therapiert und es gab dann immer wieder die Versuche, das Antidepressivum abzusetzen. Und letztlich waren dann die Episoden danach immer wieder schlimmer. Also es war schon merkbar, dass bei mir, zumindest in dieser schweren Depression, das wirklich geholfen hat, zu stabilisieren.
Mhm. Gibt es Krankheitsbilder, wo Medikation nicht hilft?
Bei leichteren Depressionen braucht man sie nicht. Da kann man entsprechend auch nur mit Psychotherapie gehen. Und dann ist natürlich immer eine Frage, Sie hatten es auch vorhin gesagt, Herr Haug, das eine hat nicht geholfen, hatte nur Nebenwirkungen. Das ist eben sehr individuell. Es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte, auch bei diesen Botenstoffen. Es gibt dann auch noch eine Reihe von Medikamenten, die sozusagen Stimmungsstabilisatoren sind, wobei man die eher bei einer anderen Form von Depression gibt. Aber es gibt eine ganze Reihe. Lithium ist ein wichtiges Medikament, was stimmungsstabilisierend ist und auch Episoden vorbeugen kann.
Wie stark sind die Nebenwirkungen?
Lithium ist ja ein bluteigenes Salz, was dann nur erhöht wird von der Konzentration. Das muss im richtigen Spiegel sein. Und Schilddrüse muss man dann entsprechend auch kontrollieren. Die Nebenwirkungen sind immer sehr individuell. Und wenn es gut eingestellt ist, dann berichten viele Patienten, dass sie gut durchaus mit den Nebenwirkungen gut umgehen können. Wie war das bei Ihnen?
Also bei mir war es so, dass ich halt ich habe auch noch Lithium bekommen, als ich meine suizidale Episode hatte. Ich habe schon gemerkt, dass es tatsächlich mir da geholfen hat, mich zu stabilisieren. Und was Sie aber auch gesagt haben, was ich ganz wichtig finde, was man auch vermitteln muss, man sollte als Patient auch den Mut haben, sofort, wenn man merkt, es gibt Nebenwirkungen oder es wird nicht wie gewünscht, auch sich zu äußern, weil viele trauen sich dann nicht, was zu sagen, weil es war ja vom Arzt, es muss ja funktionieren. Nein, falsch, es muss... Ich merke es am besten, was mir gut tut. Und ich muss dann, das ist natürlich schwierig in der Anfangsphase, aber ich muss trotzdem das Standing haben, zu sagen, hier, es tut mir nicht gut, es hilft mir nicht was anderes oder wir brauchen eine andere Strategie.
Absolut richtig, ja.
Schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das tun viele, und das kann ich persönlich in dem Fall auch nachvollziehen, anonym, beziehungsweise wollen ihren Namen nicht öffentlich genannt haben. Hier schreibt jemand, ich leide an einer bipolaren Störung, also manisch-depressiv. Momentan geht es mir recht gut, allerdings dauert es bei mir 4, 5 Jahre oder noch länger, bis ich medikamentös gut eingestellt war, beziehungsweise das Medikament gut gewirkt hat. In der Selbsthilfegruppe, die ich besuche, habe ich erfahren, dass nur allein die richtige Diagnose zu bekommen mehrere Jahre dauert. Kann das sein, dass man wirklich jahrelang tatsächlich auf die richtige Diagnose und auf die richtige Medikation warten muss?
Also zur Diagnose vielleicht Folgendes. Wir haben ja gesagt, es gibt rezidivierende Phasen von Depressionen und zwischenzeitlich ist man wieder sehr ausgeglichen. Dann wie bei Herrn Haug, das ist sozusagen eine anhaltende mit Schwankungen Depression ist. Und dann gibt es Depressionen, die schwere Depressionen haben, Menschen, die schwere Depressionen haben, zwischenzeitlich ausgeglichen sind. Und dann kippt das plötzlich in eine Phase, die, wie wir sagen, überm Strich ist.
Also euphorisch.
Nicht schlafen, aber hypereuphorisch. Nicht schlafen, viel erzählen, viel Geld ausgeben, Geschäfte machen, die man nicht machen würde, fremdgehen. Also alle Dinge völlig überm Strich, sich großartig fühlen. Und das kann man
sich auch überschätzen, ne?
Absolut sich überschätzen und auch über seine Verhältnisse leben und auch dann vielleicht auch Dinge tun, die einem hinterher leid tun, im Sinne von Schulden machen und solche. Und diese bipolare Störung, die fängt oft mit einer Depression an und irgendwann nach ein paar Jahren kommt dann diese zweite Seite, nämlich diese manische Seite dazu. Also das muss nicht gleich am Anfang sichtbar sein. Zur Behandlung der bipolaren Störung ist es auch wichtig, natürlich in der depressiven Phase Antidepressiva zu geben, aber viel wichtiger ist es, Stimmungsstabilisatoren zu geben, wie Lithium, wie Valproinsäure, dass es weder nach unten die Stimmung geht, noch dann nach oben in die Euphorie, in die Manie abschnellt. Und die Einstellung ist, die muss gut gemacht werden.
Ne? Woran erkennt man die Gefahr, dass jemand suizidgefährdet ist?
Rückzug aus den Beziehungen oft. Also das ist natürlich auch individuell, aber wenn man so jetzt mal Schablonen hat, dann sich so zurückziehen, aus den Beziehungen rausgehen, natürlich schwer depressiv sein, sich in Selbstzweifel, sich selbst in Frage stellen. Vor allen Dingen der Rückzug ist sicher ein großes Thema. Aber das muss auch nicht so sein. Es gibt auch Menschen, die haben, ich sage das mal, eine doppelte Buchführung. Die versuchen nach außen hin weiterhin Familienvater zu sein, alles zu machen. Und innen läuft die zweite Buchführung mit der depressiven Stimmung, mit dem ich bin ja gar nichts wert, ich belaste meine Familie nur, sodass es auch dann gar nicht merkbar ist.
Es gibt ja auch diese Fälle, Herr Haug, wie war das bei Ihnen? Also,
Da kann ich genau die Hand heben. Das war im Prinzip die Konstellation, die wir hatten. Also ich habe natürlich nach außen immer funktioniert. Ich habe dann in der Klinik auch mal irgendwann das Thema gehabt mit den Masken, die wir ja alle aufhaben, was man ja bei Depressionen häufig erlebt, dass die Leute einfach nach außen schauspielern. Und ich habe das doch gar nicht, du warst doch so fröhlich früh immer, das kann doch gar nicht sein. Es ist halt so, dass ich da tatsächlich auch von mir und von meinem Umfeld was vorgegaukelt habe. Und eigentlich erst, als es sehr massiv wurde und auch es nicht mehr eine leichte Schwankung war, sondern ein Absturz, da hat meine Frau was gemerkt. Und das war Gott sei Dank der Moment, wo sie dann tatsächlich reagiert hat, weil der Suizidversuch war ein Affekt. Das war nicht wirklich vorher geplant und nicht vorhergesehen. Insofern war da Gott sei Dank die Signale von mir schon so weit, dass meine Frau gesagt hat, ich muss zu Hause bleiben, da passiert irgendwas.
Am Telefon ist Silke Pflüger aus Bremerhaven. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Wie geht's Ihnen mit dem Thema?
Ich verfolge jetzt die ganze Zeit die Sendung und muss sagen, es ist etwas idealtypisch für mich. Ich auf dem Land, auf dem platten Land, sieht die Situation so ein wenig anders aus. Da sind nicht überall Fachkliniken, Fachärzte. Und ja, aus meiner Erfahrung wollte ich ganz gerne einfach auch mal den Leuten Mut machen, die nicht so eine Rundumversorgung haben. Und dass man auch selber, sage ich mal, sehr viel vielleicht erreichen kann. Mithilfe natürlich immer.
Vielleicht da gleich eine Anmerkung. Ich meine, da haben Sie völlig recht. Bei mir war das so, dass meine Therapieplanung war so, ich habe einen Therapeuten gefunden und hatte dann eine Wartezeit von einem Jahr. Also das war ein Jahr, wo ich dann wirklich versucht habe, mit eigener Initiative und mit Leuten dann was auf die Beine zu stellen. Also ich glaube, flaches Land ist tatsächlich manchmal noch schwieriger und da ist es tatsächlich sehr wertvoll zu gucken, wo gibt es denn Selbsthilfegruppen, wo organisieren sich Betroffene untereinander. Weil man muss die Wartezeit überbrücken können.
Frau Hautz, Sie wollten noch was anmerken.
Ja, natürlich, wenn man zu einem Psychotherapeuten, ärztlichen oder psychologischen will, ist es so. Aber ich würde auch noch mal wirklich einladen wollen, auch ein guter Hausarzt und Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, die machen nicht diese richtige Psychotherapie, aber kann auch unterstützende Gespräche machen. Mhm. Und ganz richtig natürlich die Selbsthilfe. Und ich würde gerne noch mal Werbung machen für diese neuen Verfahren. Also zum Beispiel gibt es dieses Mood-Gym. Wenn Sie das mal im Internet dudeln, Mood-Gym, das ist ein sehr interessantes Programm, wo man auch als Depressiver Aktivitätstagebuch machen kann, negative, dysfunktionale Gedanken wegtrainieren kann. Das wird so mit so kleinen Figuren da, es ist ein bisschen spielerisch auch. Also es gibt jetzt mehrere Ansätze, auch von der Deutschen Depressionshilfe gibt es ein gutes Programm, dass man sich auch unterstützen, helfen kann, selbst mit internetbasierten psychotherapeutischen Angeboten, wenn man in so einer Situation ist wie Sie, Frau Flüger in Bremerhaven.
Das wäre vielleicht ein erster Schritt, ne?
Ja, das ist ganz gut, weil ich habe dich auch mal schon mal angeschaut. Es sind natürlich kein Ersatz für einen Therapeuten, aber es sind wunderbare Hilfen, um quasi solche Wartezeiten auch zu überbrücken. Also nach meiner Erfahrung.
Frau Flüger, wäre das was für Sie? Laptop aufschlagen und dann dort oder wie war es bei Ihnen?
Also bei mir ist es so, dass sämtliche Episoden, die ich erlebt habe, sich komplett meiner Kontrolle entzogen haben. Es waren alles traumatische Erlebnisse. Also ich habe in einem Zeitraum von 18 Jahren durch einen tödlichen Verkehrsunfall meinen Mann verloren, habe dann ein Kind mit einem Handicap zu versorgen gehabt, was auch einen Kontrollverlust bedeutet, das ganze Leben auf den Kopf stellt. Meine Mutter hat sich suizidiert. Dann ist dieses heißgeliebte Kind, sage ich mal, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und zu guter Letzt hat sich auch noch mein Vater suizidiert. So. Und das waren also ganz unterschiedliche Dinge, die mir in der jeweiligen Situation geholfen haben. Und das wollte ich einfach auch noch mal so ein bisschen sagen. Es gibt meines Erachtens nicht den einen Weg. Also Medikamente sind toll oder eine Klinik ist toll. Manchmal hilft auch ein gutes Buch, sage ich mal. Und das hat man immer. Oder die Natur. Rausgehen kann ich immer zum Beispiel.
Und das haben Sie alles auch getan und das hat Ihnen geholfen. Aber Sie haben auch Ärzte konsultiert.
Ich habe sowohl Ärzte konsultiert, ich habe eine Verhaltenstherapie zuerst, dann später noch eine tiefenpsychologische Begleitung erlebt. Und was sich für mich so rauskristallisiert hat im Laufe der Jahre, es geht nicht schnick. Es kommt nicht der eine Mensch und sagt, ach, wir nehmen jetzt mal die Pille und alles wird wieder gut. Es gehört Geduld dazu. Und dann habe ich auch so ein bisschen festgestellt, Rückzug ist manchmal im gesunden Maß auch eine Chance. Die Außenwelt, wie soll die damit noch umgehen, sagen wir es mal so ganz banal. Die haben Probleme, was gibt's heute zu essen und was weiß ich, am Arbeitsplatz. So ganz, das sind auch wichtige Probleme, aber die helfen mir in dem Moment nicht.
Silke Pflüger, in Bremerhaven oder bei Bremerhaven, weil Sie sagen, auf dem Land.
Ja.
Ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja,
bitte. Ja, und wünsche dennoch ein schönes Wochenende.
Gleichfalls. Ja.
Vielen Dank auch für die Schilderungen aus Ihrem Umfeld und den vielen schweren Schicksalsschlägen, die man, glaube ich, wo man auch eine gewisse Resilienz entwickeln muss, um so etwas durchzustehen. Das ist ja auch die Frage unserer Sendung heute Vormittag, wie man es denn vermeiden kann, dass man psychisch krank wird. Gerade wenn man so etwas hört, was man gerade von Silke Pflüger hier gehört hat, diese schweren, zahlreichen Schicksalsschläge im engsten Umfeld. Wie kann man das verarbeiten, ohne abzurutschen, Frau Haut?
Sie haben gerade ein wichtiges Wort gesagt, Resilienz, was im Moment immer mehr in den Fokus kommt. Es gibt schon auch ein Zentrum für Resilienzforschung jetzt in Mainz in Deutschland. Also Resilienz bedeutet psychische, seelische Widerstandskraft, auch wenn man schwere Schicksalsschläge hat, wie wir gerade gehört haben, oder eben auch chronischen Stress hat. Und wie kann oder welche Faktoren sind stärken die Resilienz? Und das eine ist natürlich, dass man dem, was man erlebt, versucht, einen Sinn zu geben. Das ist natürlich bei solchen Schicksalsschlägen immer schwierig, aber es kann hilfreich sein. Dann natürlich zu versuchen, auch aktiv zu sein, das hat Frau Flüger auch gerade gesagt, nämlich auch das Gefühl zu haben, ich kann es irgendwie trotzdem noch kontrollieren. Ich bin nicht ohnmächtig. Dann natürlich ganz wichtig, sozialen Zusammenhalt zu haben, mit anderen zu sprechen, zu reden, nicht alleine zu sein. Und sagen wir mal, das Negative, die negativen Gefühle, die Wut aufs Schicksal auch zuzulassen. Aber auf der anderen Seite auch immer einen Blick zu haben, was ist denn noch da? Und bis hin zu jedem Abend vielleicht ein kleines Feedback zu machen. Was war denn heute an einem positiven Ding da? Was habe ich heute ein Positives gemacht? Also sich da auch ein bisschen wieder positiv zu verstärken. Das sind so einige Aspekte, die man auch selbst sehr aktiv machen kann, um seine eigene Resilienz zu stärken.
Und das kann man aus sich selbst heraus. Herr Hock, Sie wollten noch was sagen?
Ja. Was ich auch sehr gut finde, ist dieser Aspekt, was Sie gesagt hat oder was da auch rausklang, sich nicht auf eine Lösung oder einen Lösungsversuch zu versteifen, sondern zu sagen, ich gehe offen damit um und ich schaue, was tut mir gut, was hilft mir. Weil das habe ich auch manchmal erlebt, wenn Patienten Schwierigkeiten hatten, so einen Erfolg zu sehen, dann haben die sich auf eine Therapie oder auf eine Strategie versteift. Und das ist dann wenig hilfreich, wenn die gerade die falsche ist. Wenn ich mich aber offen dafür mache, was möglich ist, dann habe ich eher die Chance, was zu finden, was mir wirklich hilft.
Fühlen Sie sich jetzt stärker, Herr Hock, als früher?
Definitiv, ja. Also ich habe jetzt, sagen wir so, ich habe die Stärke, jetzt damit offen umzugehen, das ist das eine. Und ich habe auch Methoden oder, wie man so schön in der Therapie sagt, sogenannte Skills gelernt, die mir helfen, in entsprechenden Phasen damit umzugehen. Also ich sage heute immer, früher hat die Depression mich im Griff gehabt, heute habe ich sie im Griff.
Frau Haut, ist denn Verdrängung eigentlich auch okay? Darf man auch mal verdrängen und einfach das sich eben nicht eingestehen und auch einmal einfach ein paar Tage wegfahren oder Sport machen oder feiern?
Also Verdrängung, da zucke ich ein bisschen. Das ist natürlich was wir... Weil, also wenn man Konflikte hat, wenn man Stress hat und wenn man den wegdrückt, der kommt dann irgendwann wieder hoch. Also von daher würde ich jetzt als Psychotherapeutin sagen, nee, das ist nicht gut. Aber was Sie meinen, ist, glaube ich, eher was anderes zu sagen.
Ablenkung. Vielleicht Ablenkung.
Mal ein Stück Distanz und mal gucken. Also ich würde es vielleicht nochmal anders formulieren. Mal Nein sagen zu den Anforderungen, mal Nein sagen zu den alltäglichen Dingen und sich dann mal was Gutes gönnen, mal wegfahren, mal an die See fahren, irgendwas tun.
Sich dem Stress zu entziehen.
Dem Stress bewusst zu entziehen, das ist sicher gut.
Das können wir schreiben.
Ja, am Telefon ist Michael Kiesewetter aus Hannover. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich wollte sagen, wenn man so etwas durchlebt hat, das passt ja eben, habe ich doch ein positives Fundament. Also man kann natürlich nicht die Depression suchen. Ich habe die mir auch nicht ausgesucht. Das Thema ist gerade wieder bei mir aktuell, weil in meinem Verwandtenkreis plötzlich bipolare Störungen auftauchen, also bei Verwandten. Und ich daran erst gemerkt habe, oh, ich hatte ja auch so eine Mutter. Früher hieß das aber himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Und heute heißt es so sachlich bipolare Störung. Man kann sich gar nichts drunter vorstellen. Ich wollte nur sagen, wenn man das selbst überwunden hat, weil man da vielleicht von Genetik beeinflusst, von der Mutter sozusagen erzogen wurde zu sowas, aber darüber hinausgeht und da durchkommt, ist man stärker. Ich finde, ein wunderbares Fundament, all die negativen Sachen, die ich erlebt habe, wenn ich sie überwunden habe, stärken meine Person, meine Persönlichkeit.
Michael Kiesewetter, vielen Dank für diesen Anruf und viele Grüße nach Hannover. Dankeschön. Ja. Frau Hautzen.
Mir fällt eine Betroffene ein, die ich gestern Abend getroffen habe und die hat gesagt, die eine andere Störung hat, also Borderline-Störung, plus Depression und aber sehr gut jetzt sozusagen damit zurechtkommt. Und da ging es ums Thema Corona und wie gehen die Menschen damit um, wie sind die Menschen auch beeinträchtigt durch die Corona-Situation. Und das fällt mir jetzt ein in Bezug auf, was Herr Kiesewetter sagt. Die hat gesagt, ich habe so viel durchgemacht, ich habe so viel Skills gelernt, ich habe so viel, dass ich eigentlich jetzt da ganz gut mit zurechtkomme. Und gar nicht so beeinträchtigt bin. Ich könnte sogar auch noch andere beraten, was sie tun sollen, um
so den Corona-Ding. Herr Haug, sind Sie auch schon im Beratungsbusiness jetzt angekommen?
Nein. Ja, das kenne ich. Naja, nee, also sagen wir so, das würde ich mir als Betroffener nie anmaßen, weil ich sage, ich kenne meine Depression, ich kenne keine andere. Also ich kann nur immer für mich sprechen. Ich habe aber Dinge schon erlebt, wo ich merke, dass also es stimmt schon, dieses das durchgemacht haben, das gelernt zu haben, woher es kommt, was man dagegen tun kann, das macht einen auch teilweise stärker, weil man dann tatsächlich aktiv dran arbeiten kann. Und ich muss ja auch nochmal betonen, auch diese Idee, die wir vorhin hatten, mit dem sich mal aktiv rausnehmen, mal Nein sagen, das ist extrem wichtig, weil das ist, glaube ich, was viele auch, die mit Depressionen zu kämpfen haben, auch nicht können, weil man natürlich als depressiver Mensch sich sowieso schon defizitär fühlt. Und dann noch bei einer Aufgabe, die man bekommt, Nein sagen, das geht ja gar nicht. Also da muss ich zustimmen, dass das ganz wichtig ist.
Und es ruft an Annette Esser aus Leipzig. Guten Morgen. Frau Esser, hören Sie uns? Ich glaube nicht so richtig. Frau Esser, sind Sie noch dran? Ah, ich glaube, sie hat uns einfach laut gestellt und sie hat da schon eine ganze Weile gewartet. Wenn Sie jetzt gleich in den nächsten 3 Sekunden zurück sind am Telefon, dann kommen wir noch ins Gespräch. Ansonsten verabreden wir uns für später. Und Inge Lührs aus Bremen ist hoffentlich dran.
Ja, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ja, ich möchte zu diesen Themen sagen, ich bin jetzt im 71. Lebensjahr und ich hatte das riesengroße Glück, im Alter von 69 Jahren einen Psychotherapeuten zu finden. nach jahrelangen Qualen und Leiden. Mir wurde vor weit über 10 Jahren wurde mir von einer Psychologin assistiert, dass ich nicht psychotherapiefähig wäre. Das kann sein zu der damaligen Zeit. Und dann wusste ich auch nicht mehr, was ich machen sollte. Und ich möchte den Menschen in unserem Alter sagen, nicht aufgeben. Mhm. Das habe ich mir wirklich fast jeden Tag gesagt, du gibst nicht auf. Und ich habe es geschafft und es war für mich, ja, eine Erweckung, kann ich so
wie
sagen.
Wie haben Sie ihn gefunden, den Therapeuten?
Mir ging es so schlecht, dann war ich hier beim sozialpsychiatrischen Dienst in Bremen und die hatten mir dann so Termine gemacht und ja, und dann habe ich ihn gefunden.
Und sind noch bei ihm jetzt?
Ja, das dauert auch noch ein bisschen. Aber ich bin so dankbar, das können Sie sich nicht vorstellen.
Frau Lewis, vielen Dank für diesen Anruf und für dieses mutmachende Signal, glaube ich, auch an viele, die glauben, dass sie...
Dass sie glauben,
dass man ihnen nicht helfen kann. Man kann helfen. Inge Lewis in Bremen. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Wenn man sowas hört, nicht therapiefähig, nicht psychotherapiefähig, Frau Haut, was sind das für seltsame Diagnosen? Also
das
kommt mir sehr befremdlich vor.
Das kommt mir auch befremdlich vor. Und ich denke, das Entscheidende ist immer, wenn man beginnt, miteinander zu arbeiten, ob als Psychiater oder als ärztlicher oder psychologischer Psychotherapeut, ist immer auch gerade bei depressiven Patienten Hoffnung machen und eine positive Perspektive versuchen aufzuzeigen. Also das ist mehr als kontraproduktiv, sowas zu sagen. Aber es kommt natürlich ein bisschen was hinzu, dass viele der Psychotherapeuten bis vor einigen Jahren noch dachten, wirklich über 60 braucht man gar nicht mehr anzufangen und da gibt es keine Veränderung. Und das hat sich Gott sei Dank verändert, dass es jetzt auch etliche Psychotherapeuten gibt, die mit älteren Menschen auch über 70, 75
arbeiten. Man kann bis zum letzten Atemzug an seiner Psyche arbeiten.
Absolut. Mhm.
Am Telefon ist Bernhard Rieger aus München. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Was wollen Sie noch anmerken?
Mein Hinweis wäre vor allem jetzt auch gerade noch kurz vor Schluss der Sendung. Ich habe das zum großen Teil verfolgt. Und soweit ich mitbekommen habe, wurde das auch schon kurz erwähnt, aber noch nicht ausführlicher. Der Weg, wie man in einer akuten Notlage auf eine sehr einfache Art und Weise Hilfe bekommen kann, wo man vielleicht erst gar nicht drauf bekommt. Also gerade die Hörerin vor mir sprach was von sozialpsychiatrischem Dienst in Bremen. Vorher wurde auch noch was anderes genannt, was es allgemein in der Situation, in dem es mal einfach diese Not hat und nicht weiß, wer kann einem helfen, ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Weg, der einfach ja jeden 24 Stunden zur Verfügung steht, sind die Nummern der Telefonseelsorge. Mhm. Dass man einfach mal jemand am anderen Ende hat, der einem zuhört und wahrscheinlich auch, so habe ich es jedenfalls erlebt, auch fachkundigen Rat geben kann, wie man nun weitergeht, bis das mal irgendwann dazu führt, dass man Therapieplatz sucht und dann auch findet. Aber diese Zeit bis dahin kann man mit solchen Wegen sehr sinnvoll und heilsam nutzen. Und außer dieser Telefonseelsorge gibt es ja eben, wie ich gerade sagte, diese sozialpsychiatrischen Einrichtungen. Es gibt eine, also hier in München gibt es eine kirchliche Einrichtung, die heißt Insel. Insel, ich weiß, dass es das auch in anderen Städten gibt, wo Kirchen das tragen. Da kann man völlig ohne Anmeldung jeden Werktag zwischen 9 und 18 Uhr in der ganz zentralen Stelle am Marienplatz in München einfach dort reingehen und sagen, ich hätte ganz dringenden Beratungsgesprächsbedarf und man bekommt ein Gespräch, wenn nicht sofort, dann eine Stunde später oder einen Tag später, spätestens. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und noch als also solche Wege gibt es verschiedene. Therapie oder Beratungsangebote, oft von Kirchen. Und was ich auch noch selbst auch genutzt habe, ist die Möglichkeit, vorausgesetzt, man ist selbst da religiös irgendwie gebunden oder nicht nur gebunden, sondern hat da diesen Draht. Man kann natürlich die Seelsorge der Kirche einfach, die priesterliche oder Pfarrer-Seelsorge auch in Anspruch nehmen.
Bernhard Rieger, ich glaube, das ist gut angekommen. Ich danke Ihnen sehr für diese Hinweise und auch offenbar für die Erfahrungen, diese positiven Erfahrungen, die Sie selber gemacht haben, was diese Hilfsangebote angeht. Vielen Dank und viele Grüße nach München.
Darf ich noch kurz einen Satz?
Ja.
Wichtig ist mir vor allem dass jeder sich klar macht, ich habe eine Möglichkeit und die ist ganz einfach zu erreichen. Das ist wichtig. Und dann das einfach probieren.
Ich glaube, das
mehr als, dass es vielleicht nicht der optimale Gesprächspartner ist, kann eigentlich nicht passieren.
Ja, Bernhard Rieger in München, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Dankeschön. Und wünsche schönes Wochenende. Also wir haben es gehört, es gibt viele Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. Frau Haut, man muss nicht sofort bei Ihnen in die Klinik gehen. Man kann auch erst mal vorher sich informieren.
Ja, und man darf sich auch nicht gleich abschrecken lassen, wenn es heißt, immer so lange Therapiewartezeiten. Ja. Jeder Bezirk oder jede Stadt hat einen sozialpsychiatrischen Dienst, überall in Deutschland. Ja. Und überall in Deutschland gibt es Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie. Und da muss man auch nicht gleich stationär, da kann man auch einfach nur in die Ambulanz oder einfach nur ein Gespräch führen.
Und weitere Informationen gibt es auch bei uns im Netz natürlich unter deutschlandfunkkultur.de. Da finden Sie einiges mehr zu den Möglichkeiten der Hilfe und zu Ansprechpartnern. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Iris Haut, Psychiaterin, Chefärztin des Alexianer St. Josef Krankenhaus in Berlin-Weißensee und der Autor und Betroffene Uwe Haug. Vielen Dank auch für Ihre Zeit. Und gleich hier geht's weiter mit der Lesart, mit Büchern über die bedrohte Demokratie.